Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin und heute Morgen habe ich einen wunderbaren Gast am Start und zwar einen guten Björn. Grüß dich.
Hallo.
Hi. Und die Klangatmosphäre klingt ja ein bisschen anders, weil wir sitzen hier tatsächlich realistisch voll echt an einem Tisch.
Im selben Raum.
Im selben Raum und trinken Kaffee. Jedenfalls sollte ich gleich nochmal Kaffee kochen, glaube ich. Und zwar, wir haben uns zusammengetroffen, weil wir ein gemeinsames Thema gefunden haben, über das wir eigentlich schon ziemlich lange reden wollten. Irgendwie, und jetzt haben wir gedacht, also wir wohnen recht nah beieinander, deswegen haben wir gedacht, wir treffen uns einfach und machen das persönlich. Wir reden über die Siren-Reihe.
Die wunderbare Serie, die leider irgendwie keiner wirklich kennt mehr heutzutage.
Forbidden Siren, großartige Serie, die...
Was ist da los? Ich glaube, wir sind ja so drauf gekommen, dass ich hatte einfach nur noch mal das Making-of-Video zum letzten Teil hochgeladen und dann hast du irgendwie dich gemeldet. Oh, super gute Serie, kennt keiner mehr. Ja, und dann dachte ich, komm, da müssen wir noch was, da müssen wir noch was zu machen. Das kann man nicht einfach so stehen lassen. Das müssen mehr Leute mal kennenlernen, die ganze Serie.
Genau, vor allen Dingen, es ist, also Stealth-Spiele werden ja immer beliebter. Wir haben hier vorab jetzt gerade so ein bisschen über Hitman gequatscht. Und festgestellt, dass jetzt Hitman ja auch gerade so durch diese Episodendinger einfach super gut ankommt, zu Recht. Also es ist ja wohl auch sehr beliebt bei Stealth-Leuten und stealthige Splinter Cell, wie heißt das, Sam Fischige Stealth-Dinger sind ja immer so ein gutes Ding. Aber oft sind die ja sehr militärisch. Also Hitman ist ja ist Auftragskiller, ne? So mehr so Richtung Bond und kann man das sagen? Bond? Ich weiß jetzt nicht.
Ja, sagen wir schon, er ist so dieser emotionslose Killer, der für Aufträge einfach angeheuert wird.
Aber immer
in so exotische Locations und eben komplett ohne Wertung. Also er macht einfach seinen Auftrag und deswegen funktioniert er da auch ganz gut als Wessel. Aber das ist schon, das kann man auch ganz gut nebenher spielen. Und die Sache bei Siren ist natürlich, da haben wir auch schon die ganze Zeit drüber geredet, das ist so mit das hardcoreigste Stealth-Horror-Game, was es irgendwie gibt. Also vor allem der erste Teil. Das ist
genau. Da wollte ich den Twist wollte ich gerade machen, weil die meisten Stealth-Spiele sind ja eher militärisch. Also so etwas wie Velvet Assassin fällt mir da zum Beispiel ein oder halt wie gesagt, Sam Fischer ist halt volles Rohr irgendwie.
Seifenfilter, das ist ja hat ja alles so einen
richtig
Hintergrund.
Genau. Seifenfilter, so also sehr viel. Gut, macht ja auch Sinn. Also man macht halt oft verdeckte Operationen und will halt irgendwie dann zum Beispiel militärische Ziele irgendwie angreifen und sehr viele Actionspiele haben ja auch so trotzdem so Stealth-Komponenten, kann sich anschleichen, Stealth-Kills machen und sowas alles. Aber das Geile bei Siren ist und deswegen ist es so schade, dass diese Serie heute nicht mehr existiert ist, dass es Stealth mit Horror kombiniert und nicht so, ich will nicht sagen, so halbherzig, wie es bei den aktuellen Spielen ist, weil da gibt es zwar auch Stealth-Elemente, aber das ist alles sehr gesteuert und sehr, sehr, es geht so, also nicht so wirklich 100% geil gemacht.
Also ich würde sagen, wenn ich das so vergleiche, ist, dass das Stealth bei aktuellen Horrorserien mehr reaktionär ist.
Genau.
Also man geht einfach irgendwo lang und ist was passiert drauf und man sieht das Monster und dann reagiert man in dem Moment einfach da drauf und es ist eigentlich auch so gemacht, dass man es in den meisten Fällen beim ersten oder zweiten Versuch schaffen kann.
Genau.
Und Siren ist eben ganz klar darauf fokussiert, dass es geplant werden muss und das ganze Gameplay geht eben auch mit dieser Hauptmechanik eben darauf ein, dass man seinen jeden Schritt wirklich planen muss.
Also schon richtig, richtig. Also ein Beispiel, wenn wir zum Beispiel Soma oder Amnesia nehmen, zwei Spiele, die wir beide sehr mögen, also vor allem Soma, eins unserer Lieblingshorrorspiele, glaube ich.
Ne? Ja, das fand ich auch super.
Super gutes Spiel. Aber da muss man sich auch vor Gegnern verstecken, aber das ist eher so, dass du innerhalb von Sekunden jetzt eine Entscheidung fällen musst. Also die Kreatur läuft zum Beispiel an einem verwinkelten Gang entlang und du musst dann einfach den richtigen Weg dann suchen und dich dann vielleicht für ein paar Sekunden irgendwie still verhalten, kannst dann aber im Prinzip weiter. Funktioniert für den Moment super, ist auch gut. Man weiß ja dann nie so, was dann auf einen zukommt und so. Man kann damit auch ganz gute Dramaturgien machen. Aber wir reden jetzt hier bei Siren wirklich von einem Spiel, das hat schon, also obwohl es kein militärisches Spiel ist und obwohl du jetzt auch nicht diese Gadgets zur Verfügung stehen hast, ist es trotzdem ein Spiel, wo man die Routen der Gegner auswendig kennenlernen muss und wo man auch die Umgebung wirklich sehr gut erforschen muss und so. Und das ist zum Beispiel bei Soma und so nicht der Fall. Da ist das so, Gang, oh shit, ich muss irgendwas machen und man kommt hier irgendwie raus. Manchmal gibt es so Komplexe, wo es ein bisschen größer wird. Also gerade bei Soma gibt es eine Stelle, wo man irgendwie in so einem Laborkomplex, glaube ich, unterwegs ist. Ne?
Genau, ja.
Und da gibt es dann auch zwei, drei verwinkelte Gänge, aber das ist dann so das höchste der Gefühle. So. Und vor allen Dingen sind es ja auch Spielabschnitte, es sind immer Komponenten und jetzt nicht wirklich das komplette Spiel ist jetzt auf Stealth irgendwie ausgerichtet. So, Siren ist da komplett anders. Also wenn Daniel jetzt zuhören würde, der würde jetzt wahrscheinlich sagen, so, oh, Stealth, das muss ich mir angucken, auf jeden Fall. Man kann sogar snipern in Siren, zumindest in der Fortsetzung. Und was auch schade ist, und vielleicht können wir dann jetzt so langsam überkommen, das ein bisschen zu erklären, Siren ist halt auch einfach mittlerweile so ein Szenario, das sieht man heute gar nicht mehr. Also so asiatischer Horror.
Asiatischer Horror und eben auch diese komplette Mechanik, die es erfunden hat,
ja,
die einfach nie wieder verwendet wurde. Und zwar in dem Spiel besitzt jeder Charakter. Also man spielt mehrere Charaktere. Ich glaube, im ersten Teil sind es sogar 10 Stück, zwischen denen man,
ja,
man wechselt. Also das Ganze ist auch so non-chronologisch eben aufgebaut, dass man über den Verlauf von 3 Tagen immer hin und her in der Timeline springt zwischen verschiedenen Leuten und sich das erst am Ende so ein bisschen zusammenfügt, wenn man auch aufpasst dabei. Mhm. Und jede Person hat diese Fähigkeit des Sidejackings.
Ja, ja.
Und das ist unfassbar cool. Und zwar kann man per Knopfdruck auf, ich glaube, L2 ist es,
mhm,
kann man in die Ansicht der Gegner wechseln. Also man muss sich das so vorstellen, dass der Charakter dann stehen bleibt, man drückt die Taste und kriegt dann einfach so ein weißes Schneerauschen wie vom Fernseher,
ja,
und versucht dann wirklich so antennemäßig das Signal einzustellen. Und wenn man den Stick dann in die Richtung des Gegners gedrückt hält, kann man eben sein Blickfeld sehen.
Genau, genau.
Und sieht dann auch durch so ein blaues, blinkendes Kreuz sich selber die Position und eben, wenn man noch so KI-Leute dabei hat, noch durch so ein grünes Licht. Und man muss eben dadurch versuchen, durch die Position, wie man dieses Sidejacking einstellt, plus dazu, was man bei den Gegnern sieht und wo man sich dann eben auch selber sehen kann, muss man sich zuerst mal in jeder Mission und in jedes neue Gebiet, was man kommt,
ja,
so versuchen, sich das mental eine Map zu erstellen. Also
genau,
nicht nur, wo die Gegner sind, sondern dadurch zu erkennen, wie sieht der Ort aus, wo gehen die lang, wo sind die Routen, und dann den Weg zu planen, irgendwie so ein quasi eine, ja, wirklich diesen Mission Plan,
ja,
wie,
ja,
komme ich jetzt da durch, zu erstellen. Weil wenn man nicht vorsichtig ist, das in dem Spiel stirbt man ziemlich, ziemlich schnell.
Also ja,
ich glaube,
ja,
so,
ja,
2 Schüsse von einem Gegner ist man instant tot,
ja,
und,
ja,
auch wenn man von denen gepackt wird, dann dauert das nicht wirklich lange. Also
ja,
da muss man gucken, am besten ungesehen durchzukommen.
Ultra, ultra hartes Spiel. Und das klingt jetzt verwirrend und es wird sogar noch verwirrender, weil das ganze Spiel spielt auf so einer Insel, irgendwo im japanischen, irgendwo weit draußen auf dem japanischen Meer. Und das Ganze ist sehr, sehr enigmatisch und verwirrend und bizarr aufgebaut. Die befinden sich irgendwie, es ist schwer zu beschreiben, ohne zu spoilern, aber ich würde sagen, das hat eine sehr, sehr starke, also auch nicht ohne Grund, eine Silent Hill-artige Stimmung und so, weil es ja auch von dem, wie heißt der gute Mann nochmal?
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie sein Name ist, aber das ist es ist von dem Director und Writer von Silent Hill 1,
genau,
der nämlich,
ja,
danach dann Team Silent verlassen hat und wurde von eben Sony ins quasi on board geholt,
mhm,
sein eigenes Studio dort zu machen. Und das ist übrigens auch dasselbe Studio und derselbe Kerl, der dann später für Gravity Rush 1 und jetzt Gravity Rush 2 eben zuständig
auch
ist.
Auch zwei unserer Lieblingsspiele. Das ist ja ein merkwürdiger Zufall.
Was auch sehr seltsam ist, wie man irgendwie von Silent Hill zu Siren zu Gravity Rush dann kommt.
Eigentlich schon, ja. Aber man merkt auf jeden Fall an den Spielen, dass der das machen konnte, was der wollte. Und das sieht man auch bei an Gravity Rush. Anscheinend ist es so ein Studio, das schon eine gewisse Narrenfreiheit irgendwie genießt.
Auf jeden Fall.
Aber das Coole ist, so später auf dieser Insel, da gibt es diese verschiedenen Charaktere und da gibt es Ereignisse auf der Insel, die dazu führen, dass diese Insel, ich sage jetzt mal, ohne viel zu spoilern, in so eine Art Zwischendimension gerät. Kannst du so sagen?
Ja, also es sind schon, also natürlich, wenn man das sofort, es hat übernatürliche Einflüsse, die dazu führen. Und wenn man die Story am Ende dann, also es ist sehr kryptisch dargestellt und man,
ja,
muss auch, um komplett alles zu verstehen, es sind halt überall Gegenstände versteckt, die dann noch so ein bisschen was über diesen Ort oder die Personen erklären, und man schaltet auch automatisch bestimmte Sachen frei, wie jetzt irgendwie einen kurzen Bucheintrag,
mhm,
des Charakters oder eine Handynachricht oder sonst was. Und wenn man sich die Sachen dann anhört, und das Spiel hat auch in dem Menü diese Link Navigation. Und da kann man eben wirklich sehen, zu welcher, das Ganze ist dann über diese 3 Tage aufgeteilt. Es gibt eine Reihe für jeden Charakter und dann für jede Uhrzeit.
Ja,
und
ja,
man sieht wirklich, was zu was führt, wo was zu welcher Zeit stattfindet.
Ja.
Und man kann sich das Ganze schon zusammenreimen. Und es hat diese sehr viele Themen oder Motive, die auch in Silent Hill,
genau,
drin sind, enthalten. Also man kann wirklich deutlich spüren von, dass da steckt derselbe Autor eben auch hinter.
Ja, es gibt also so im Groben, diese Insel wird von irgendeiner unheimlichen Macht eingeholt. Man hat die Leute hören eine Sirene, deswegen ja auch Siren irgendwo, auch ein Element, das in Silent Hill natürlich total ausschlaggebend ist. Ein Teil der Bewohner wird verrückt, die werden zu den sogenannten Shibito. Das sind so, ich will nicht sagen Zombies, aber sie haben ein Zombie-ähnliches Verhalten, also
es ist, unterlaufende es ist vom, Augen. Es ist vom Namen eben wirklich übersetzt, heißt es toter Bewohner.
Toter Bewohner, also im Grunde genommen die japanischen Versionen von Zombies. Bisschen creepiger, die machen, also deren Besonderheit ist, und das wird gleich fürs Spiel, erklären wir dann nochmal, wichtig, dass die Gewohnheiten auch wirklich haben. Ich glaube, bei Walking Dead in der ersten Staffel gab es das auch, ne? Dass also sie immer so ihren letzten Moment vor dem Tod.
Ich würde sie vielleicht am ehesten sogar noch mit den, wie heißen die, Ganados aus Resident Evil 4 vergleichen, genau. Ja. Die halt schon sowas Zombie-artiges haben, aber sie sind noch immer so Personen, und das Ganze wird auch im dritten, beziehungsweise das Remake vom ersten Teil, wo dann, denke ich, später noch drauf einkommen würden, wird das noch sehr cool weiter ausgeführt. Also es sind noch reale Personen, die auch noch selbstdenkend sind, aber trotzdem so von ihren Bewegungen her, also es ist so richtig, wenn man sich so an The Ring oder The Grudge oder so, wie sich da diese Charaktere eben bewegen. Alles so ist so
schön verformt.
Genauso verformt und freakig. Also man muss sich diese Figuren einfach nur ansehen und man kriegt Angst davor.
Und die sind irgendwie immer in so einer Verhaltensschleife irgendwie so.
Genau. Drin.
Also sie machen immer so bestimmte Sachen. Immer und immer wieder, wie so Goldfische, die immer wieder vergessen, dass sie die Runde immer schwimmen und deshalb immer im Kreis schwimmen. Und so ähnlich ist es bei den Shibito auch. Das wird später für die Mechanik auch unheimlich wichtig, dass das so ist. Ja, und es gibt eine Reihe von Charakteren, völlig unterschiedliche Menschen, die erstmal so offensichtlich nichts miteinander zu tun haben. Also es gibt und auch auf unterschiedliches Alter. Also es gibt natürlich Erwachsene, es gibt einen alten Mann, es gibt irgendwie einen jungen Studenten, dann gibt es ein Kind, ein kleines Mädchen, genau. Es gibt eine Lehrerin. Und eine ganze Reihe von anderen Charakteren. Und das Coole ist, dass man im Spiel auch immer wieder die Rollen wechselt und dass diese Figuren auch immer unterschiedliche Fähigkeiten haben. Im zweiten Teil haben sie es besser gemacht als im ersten, aber grundsätzlich haben die alle unterschiedliche Sachen. Also der eine kann zum Beispiel mit einem Gewehr umgehen, der andere kann sich halt dann nicht verteidigen und so. Und diese Figuren finden sich auch an verschiedenen Orten auf der Insel wieder. Also dann wäre da zum Beispiel die Grundschule und dann ist dann halt woanders dann eine Stelle irgendwo weiter außen in einem Wohnviertel oder so.
Genau.
Und dann auch mal am Strand und sowas. Und das Geile ist, dadurch, also die wissen alle nicht genau, wie sie da hingekommen sind, die wollen alle von der Insel runter. Und dann gibt es halt so ein Ereignis, diese Sirene, das weckt in ihrem Kopf diese Fähigkeit des Sidejackings irgendwie so. Dann können sie nämlich auf einmal in die Köpfe dieser Shibito reinsehen. So. Das ist irgendwie sowas wie eine übersinnliche Fähigkeit, die einfach übertragen wird. Und das Ganze ist super bizarr dargestellt. Also man spielt Siren, Forbidden Siren, das Gefühl ist der krasseste, schlimmste Albtraum, den man je gespielt hat irgendwie. Also es ist zwar jetzt nicht so wie Layers of Fear, wo die Räume sich verändern, aber man hat ständig halt das Gefühl, man läuft durch den Nebel, ist dabei aber irgendwie komplett blind und hat noch eine Taucherbrille auf.
Also es ist ja die Weitsicht ist auch halt unfassbar eingeschränkt. Also es ist genau wie Silent Hill, und es werden auch so technisch die gleichen Sachen benutzt dafür, dass es eben auch wirklich so graduell sieht man, wie das die Sicht immer stärker eingeschränkt wird. Und man muss in diesem Spiel schon ein gutes räumliches Denken besitzen, dadurch, dass man eben zumindest in den ersten beiden Teilen keine Karte hat und sich durch dieses Sidechecking eben wirklich von dem Ort das alles so räumlich erstmal sich zusammenfügen muss.
Also eine Karte gibt's zwar, aber man sieht seine eigene Position nicht darauf.
Später gab's eine. Ich glaube, der erste hatte, glaube ich, noch keine.
Ja, also da im ersten hat man zwar einen Umriss von der Welt, aber man weiß nicht, wo man steht. Also man musste sich anhand der Symbole auf der Karte halt zusammenreimen, wo man stand. Also wenn da stand Wachhaus zum Beispiel und dann war das da eingezeichnet, dann musstest du dich daran orientieren. Und im zweiten wurde es ein bisschen einfacher so gemacht.
Ja, im dritten hast du so eine richtige Karte
dann. Genau, im dritten gab es dann richtig, das haben sie dann immer ein Stückchen einfach gemacht. Aber der erste war da super hardcore. Also
Also wie gesagt, man stirbt halt super schnell und man kann diese Shibitos eben auch nicht töten. Man kann sie nur bewusstlos schlagen oder bewusstlos schießen. Und die bleiben, glaube ich, so ungefähr, ich glaube, in-game 2 Minuten oder es werden bestimmte Events getriggert. Es gibt zum Beispiel ein Level, da hat man dann das erste Mal, ist man mit so einem Scharfschützengewehr unterwegs, spielt so einen älteren Herrn und muss dann in einer Sequenz in so einen Tunnelschacht reingehen, um dann, ich glaube, irgendeine Lore zu aktivieren, die man dann rausschiebt. Und das triggert eben, dass alle Leute, die man vorher betäubt hat mit der Waffe, eben wieder aufstehen und man direkt nochmal gucken muss, okay, wie schieße ich die jetzt um? Weil ansonsten, wenn man 2-3 Sekunden im Freien ist, man wird eben sofort einfach weggeballert. Und dieser Level ist so hart, weil es fängt an, man fängt in so einem Schacht an, geht einfach raus. Und wenn man sich das nicht direkt angewöhnt, das Erste, was man im Level macht, sofort dieses Sidechecken zu benutzen, man geht raus und sobald man die Öffnung von diesem Tunnel sieht, kriegt man schon den ersten Schuss von einem anderen Scharfschützen, der auf der gegenüberliegenden Seite steht, direkt rein und stirbt. Und das ist so Level angefangen, direkt tot. Also man muss auch eine sehr, sehr hohe Frustgrenze besitzen.
Der erste ist so krass schwer. So krass schwer. Also damals zu dem Zeitpunkt, ich glaube 2003 kam der raus, ne?
Irgendwie 2004, ja.
2004, ich stimmt, in Europa ein bisschen später. Und das ist ja so die goldene Ära des Survival Horror wirklich gewesen. Ne? Da haben wir wirklich nur fantastische Spiele für PlayStation 2 raus. Haunting Ground und Clock Tower 3 und natürlich Silent Hill 3 und 4 und auch 2 war da gerade jüngst erschienen, irgendwie vor ein paar Jahren. Und boah, das war eine geile Zeit. Root of Rose kam raus, Nebula Echo Knight, Korn und so. Also wirklich, man konnte sich vor Horrorspielen gar nicht retten. Und heute sind das alles zu Recht wirklich total geliebte Spiele irgendwie. Also selbst die schwächeren, die man damals sich nicht angeguckt hat irgendwie, selbst die sind heute einfach, haben eine gewisse Qualität, sind so reif wie guter Wein.
Das ist so, ja, vor allem, also ich habe das ja dann nochmal jetzt gespielt, alle Teile. Und man ist im ersten einfach wirklich gefrustet. Ja. Aber man muss sich das einfach angewöhnen, dass man fängt den Level beim ersten Mal an und dann ist es keine schlechte Idee, einfach zu versuchen, durchzurennen, nur um das Gebiet mal kurz ein bisschen kennenzulernen. Einfach, dass man weiß, wie groß ist das, weil das ist so chaptermäßig aufgebaut und die meisten, wenn man so einen perfekten Run hat nachher, sind meist nicht länger als 3 bis 5 Minuten und genau. Es gibt auch zwischendurch Checkpoints schon mal. Also das ist jetzt nicht so, dass man teilweise 10 Minuten am Stück spielen muss, sondern es gibt schon wirklich Checkpoints da drin. Und man ist, wie gesagt, man muss sich das sofort angewöhnen und verstehen, dass man eben mehrfach stirbt. Und dann ist es auch gar nicht mehr so schlimm, wie ich fand, einfach weil diese Versuche nur so kurz sind. Aber wenn man es dann wirklich schafft und dieses genauso Groundhog Day, also täglich grüßt das Murmeltier mäßig, genau weiß, okay, der geht jetzt hier lang und sobald er sich umdreht, laufe ich an ihm vorbei und mache eben das. Und das passt eben zu dieser Horroratmosphäre, weil total, du hast echt Schiss. Also du hast echt Panik und du kommst dann irgendwie zum ersten Mal an das Ende vom Level und du kennst das Layout nicht und dann machst du dieses Sidechecking und siehst, dass da 3 Gegner noch irgendwie sind und du hast halt Panik. Und das Geile ist, wenn dich jemand sieht, dann wird das nicht irgendwie mit so einem Metal Gear Ring oder sonst was, sondern es wird für, ich glaube, so 3-4 Frames wird einfach nur kurz eingeblendet, dass der Gegner dich sieht aus seiner Perspektive.
Genau.
Und es ist einfach so, fuck.
Fuck. Man erschreckt sich auch jedes Mal, weil dann geht immer so dieses Grunzen vom Schiebe, so, oh. Das kann man schwer nachmachen. So.
Das Sounddesign ist der Hammer. Also wirklich, man hat richtig Angst. Und was ich auch cool finde, ist, dass die Level später keine neuen Mechaniken einführen für die Charaktere, sondern dass man teilweise mit dem Level interagieren muss. Zum Beispiel gibt es am Anfang einen, wo man, ich glaube, einen Arzt spielt und man muss über eine Brücke drüber gehen. Und auf der Brücke steht aber ein Shivito mit einer Pistole und man hat in der Mission, findet man keine Pistole.
Ja.
Und man muss irgendwie vorbeikommen. Und neben ihm ist dann eine Telefonzelle. Und dann, okay, die scheint noch zu funktionieren, aber was kann ich damit machen? Und wenn man so ein Stück zurückgeht, findet man so eine Telefonkarte. Wenn man die reinschiebt, dann aktiviert man das Ganze, dann geht man weg, der Shibito wird angelockt und man kann an ihm vorbei. Und auf dieser Telefonkarte ist, glaube ich, sogar irgend so ein Anime-Babe drauf oder so, was halt so super unpassend ist in dieses ganze Szenario. Finde ich großartig.
Ja. Aber das ist halt auch das Geile, also weil es hat wirklich schon von A bis Z, also neben diesen Sidechecking auch einfach gute Stealth-Mechaniken tatsächlich. Ne? Also natürlich ist man leiser, wenn man geduckt ist und so. Und wenn man sich leiser verhält, aber man kann die Shibito auch immer ablenken. Und dadurch, das ist auch geil erklärt, das meine ich jetzt halt mit diesem Gewohnheitszyklus. Normalerweise, es gibt keine Erklärung, warum solche Gegner das in Splinter Cell machen, weil das ist dann einfach doof. Das ist dann einfach Spielalgorithmus irgendwo. In diesem Spiel haben sie sich wirklich überlegt, warum machen die Shibito das? Weil sie wie Zombies sind, weil sie einfach vergessen, was sie machen. Und wenn du dann in deren Sicht wechselst, dann hörst du auch immer, was sie sagen, was sie denken. Und es gibt dann zum Beispiel einen, an den kann ich mich noch erinnern, der muss irgendwie Gras oder so anbauen. Er sagt immer wieder, dass er das abernten muss und er muss es abernten. Dann macht er das, dann vergisst er, dass es aberntet und fängt an, weiter irgendwie in der Erde zu graben. Deswegen macht er immer dieselben Bewegungen. Und das ist auch schlau, weil man durch die Schiebetor auch zum Beispiel Sachen lernt, wie so ein Level-Layout auch funktioniert, zum Beispiel, wo eine Tür ist, die verschlossen ist, oder man lernt zum Beispiel auch Zeilencodes dadurch. Manche machen halt einfach ein Schloss dann irgendwie auf, geben den richtigen Code ein, die Tür geht auf, sie machen die Tür dann wieder zu und schließen es wieder und gehen dann weg. Und das machen sie immer wieder. Und erst wenn du die beobachtest, merkst du dann so langsam, so funktioniert der Level, so komme ich zum Beispiel an den Zeilencode dran oder an irgendein Kennwort oder so. Und deswegen macht das auch Sinn in diesem Horror-Kontext so. Das ist dann nicht einfach, also vom Spielmechanischen her ist es natürlich die Wiederholung, die man von anderen Stealth-Spielen so kennt, so. Die laufen immer im Kreis, man muss es lernen. Aber es hat bei Hitman nie Sinn gemacht, es hat bei Splinter Cell nie Sinn gemacht. Siren hat zum ersten Mal durch diese kreative Freiheit des Horror-Universums einfach einen Sinn dafür gefunden, warum die Gegner sind wie Goldfische und immer wieder dieselben Bewegungen machen. Und das Beste ist, es ist dadurch nur noch unheimlicher so, weil sie halt wirklich auch immer so Sachen vor sich hingrunzen und sagen so, ich muss jetzt unbedingt einkaufen. Und dann gehen sie zum Einkaufsladen, vergessen, dass sie einkaufen wollen, was wollte ich tun? Laufen wieder zurück. Und dann sagen sie, ich muss wieder einkaufen, ich muss Milch holen. Dann gehen sie wieder zurück und das macht so creepy. Und vor allen Dingen, das Geile ist, wenn man in dieser Sicht drin ist, in dieser Side-Tracking-Sicht von dem Gegner, dann ist es nicht so eine Stimme, die neben dir ist und so, das ist die Stimme im Kopf. Also wenn man es über Kopfhörer spielt und mit Surround, dann ist es so eine Stimme, die ist irgendwo hinter, also hinten am Kopfhörer, also so ganz merkwürdig. Und man hat wirklich das Gefühl, in deren Gehirn zu stecken, was super creepy, also richtig gut
das gemacht. Das ganze Sounddesign dabei ist einfach echt, echt der Hammer. Also das haben die auch dann im es gibt drei Teile. Die ersten beiden sind für die PS2 erschienen. Ich glaube 2.4 und dann 2.5 oder 2.6 rum. Mhm. Und der Zweier ist in dem Sinne dann schon ein bisschen von den Spielmechaniken was besser geworden, dass er das Ganze eben vereinfacht, dass man das Ganze, man kann sich auch dann bewegen, während man das Sidechecking betreibt, weil im ersten muss man eben immer stehen bleiben und da kann man sich dann schon gleichzeitig bewegen. Und was andere noch was sehr wichtig ist, zwar im ersten Teil, dadurch, dass das Ganze in so einer non-chronologischen Abfolge verläuft, gibt es so Loops, die entstehen. Das heißt, man normalerweise ist es dann so, dadurch, dass Charaktere öfters die Orte betreten, in denen andere schon vorher waren, muss man eigentlich mit dem ersten Charakter irgendeine bestimmte Aktion ausführen, die dann dem anderen ermöglicht, dass er in seiner Mission irgendwas schafft.
Genau.
Das Problem ist nur, dass einem das Spiel das überhaupt nicht erklärt, bis man dann irgendwann nicht weiterkommt und das Spiel dann sagt, ja, sorry, damit du die nächste Mission freischaltest, musst du in der vorigen Mission nochmal Nebenobjective machen. Und dann sagt dir das Spiel erst, was du tun sollst. Und das sind halt so Sachen wie, in der einen Mission musst du dann ist so ein kleiner, klappriger Schrein, und da muss man das Schloss ein bisschen beschädigen. Und dann liegt daneben ein Stein, den man nicht sieht. Also man merkt eben nur, dass die Kamera sich verändert. Muss einen Stein aufheben, damit dieses Schloss einmal anschlagen und damit dann später ein zweiter Charakter dort das eben machen kann, dort das eben dann aufbrechen kann.
Ja.
Und das ist einfach, also die Idee dahinter ist cool, aber es ist super nervig einfach nur, weil das die ganze Spielzeit in die Länge zieht und man halt diese teilweise schweren Missionen, die man irgendwann froh war, endlich hinter sich gebracht zu haben, muss man nochmal machen, einfach um dieses Nebenobjective zu erfüllen.
Ja.
Und der zweite Teil fängt dann eben nämlich damit an und sagt dir, okay, du musst jetzt noch das und das nebenher machen, damit die Loop eben geschlossen wird.
Also der erste, den habe ich damals halt auch, da hatten wir vorhin auch mal kurz drüber geschnackt, den habe ich wirklich so als die Simulations- oder die Hardcore-Variante von Survival-Horror-Spielen damals empfunden. So. Also wo andere Spiele es dir eigentlich eher so einfacher gemacht haben und gesagt haben, okay, wir kommen den Spielern entgegen, haben da so Komfortfunktionen drin. Also man kennt es zum Beispiel aus Resident Evil 4, viele Sachen laufen dann automatisch oder das Inventar ist einfacher zu handhaben. Siren will es dir so kompliziert wie möglich machen. Siren hat zum Beispiel ein Kontextmenü, wo du bestimmte Sachen machen musst. Du kannst den Schlüssel nicht einfach benutzen. Du musst diesen Schlüssel explizit aufrufen und verwenden. Und das ganze Spiel wollte von dir, dass du halt ganz genau merkst, diese Leute sind verwundbar, diese Leute sind normale Menschen und das ist kein Spiel, das ist verdammt nochmal Survival-Horror.
Yeah.
Und es war, also der erste ist knallhart. Ich habe auch wirklich ein Jahr gebraucht, bis ich den durchgespielt habe irgendwie. Das Spiel ist gar nicht mal so lang, also es ist irgendwie so 15, 20 Stunden lang oder so. Aber Alter,
das war ein Horrorspiel so ja eigentlich schon.
Was eigentlich schon viel ist für ein Horrorspiel, aber für damals war das halt irgendwie so eine ganz okay Zeit. Aber Alter, war das schwer. Und ich habe es immer wieder und aber das, man fühlt sich danach auch wirklich belohnt so. Und diese Schwierigkeitsstufe, das muss man sagen, wie du sagst, das macht es auch gruseliger tatsächlich, weil man halt wirklich immer Angst hat, jetzt verkacke ich es. Und diese Spielmechanik, diese Angst davor zu versagen und die Figur stirbt, überträgt sich ja auch automatisch dann immer so auf diesen Angstfaktor und Atmosphäre und so. Und dass das Ganze dann so, die das noch so erschwert und alles in so einer Albtraumatmosphäre, also das ist ja fast immer dunkel da und es regnet die ganze Zeit.
Und es ist auch wirklich verdammt dunkel. Also man hat eine Taschenlampe teilweise, manchmal. aber wenn man die anmacht, können einen die Gegner eben auch mehr sehen. Und wenn man das Ding ausmacht, du siehst teilweise wirklich nichts.
Ja,
also es ist stockduster. Das Einzige, was mich im ersten Teil halt so ein bisschen verwundert, ist, dass wenn du eine Taschenlampe anmachst, dann wird es nicht nur da hell, wo die Taschenlampe hinscheint, ja, sondern es ist so, als ob du einfach so ein Licht, so eine Glühbirne über dir anmachst. Mhm. Das haben sie dann auch im Zweier und vor allem im Dreier, was ja eigentlich so ein Remake vom Einser ist, haben sie auch dann verbessert, dass es wie eine Taschenlampe funktioniert.
Ja.
Aber es ist halt stockduster. Und was ich richtig cool fand, es gibt eine Charakterin im ersten Teil, die ist blind. Die muss man dann eben auch, also es gibt halt sehr viele Missionen, da muss man auch andere KI-Leute durchführen, was im Einser ein bisschen nervig werden kann, wenn die nicht immer so ganz das machen wollen, was man von ihnen möchte und dann getötet werden.
Ja.
Aber die eine ist wirklich interessant, weil sie ist blind. Mhm. Und man kann dann eben auch in seine KI-Kollegen dieses Sidechecking benutzen, um eben zu sehen, wo sie sind. Und bei ihr ist es dann so, wenn man das Sidechecking benutzt, dann ist es schwarz. Ja. Aber man sieht dann seinen blauen Punkt.
Ja,
und
ja.
dann teilweise ist es so, dass man ihre Position, wenn man sie jetzt verloren hat, muss man ausfindig machen, indem man bei ihr Sidechecking benutzt und dann guckt, okay, da ist der blaue Punkt, also in Relation dazu ist sie ungefähr da.
Super krass. Also Raumorientierung, also gerade beim ersten Teil, absolutes Muss. Also wer Schwierigkeiten hat und ohne Karte oder ohne eindeutige Karte so nicht spielen kann, wird es unheimlich schwer in diesem Spiel haben. Man muss auch viel zuhören. Also man muss unbedingt auch per Kopfhörer spielen, weil dann hört man die Shibito teilweise auch und man kann viel auch durch Audioinformationen bekommen. So. Aber es ist halt, also so krassen Stealth habe ich selten gespielt, muss ich ehrlich sagen. Also man hat beim Militärspielen immer so ein Hilfsmittel, oft immer so einen Scanner oder Radar oder man kann die Leute gut ablenken. Und das ist bei Siren halt einfach nur bedingt möglich. Du bist halt einfach grundlegend am Arsch. Man kann es halt einfach nicht viel machen. So. Und das macht das Ganze sehr bedrohlich und sehr, sehr gruselig und auch so. Dieses Sidechecking ist einfach auch eine geile, einfach so ein Spielmechanismus, der nie außerhalb der Siren-Serie benutzt wurde. Ne? Das erste, was drankommt, sind so Drohnen vielleicht.
Genau, oder dass man in irgendwelchen anderen Stealth-Spielen in sich ein Kamerasystem hackt und dann über die Kamera gucken muss, wo laufen die Wachen lang oder so. Mhm. Aber halt im Kopf der Gegner drin zu sein, in ihre Bewegungen zu sehen. Und teilweise ist es auch, dass es mega verwirrend wirkt, wenn man, wie du sagtest, irgendwie so einen Typen, der gerade so Gras abschneidet, dann wirkt das eben auch so, dass du die Kamera vom Kopf so ein bisschen wackelt und man nur dieses Gras sieht und gar nicht weiß, wo genau steht der Typ jetzt eigentlich.
Boah, das ist auch so unheimlich, was die manchmal machen. Manchmal machen die auch so ganz merkwürdige Dinge und gucken so Gegenstände an, die auf den ersten Blick überhaupt keine Bedeutung haben. Dann merkst du später in der Story, hat das irgendeinen Sinn gehabt, dass dieser Shibito sich das angeguckt. Ist auch geil, dass jeder Shibito, das ist nicht einfach so irgendeiner, sondern es ist halt ein richtiger Bewohner und die haben alle wirklich eine Geschichte irgendwie.
Und das ergibt ja auch immer Sinn quasi, wo sie sich befinden. Das heißt, wenn man in so Minengebieten ist, dann sind das alles so Minenarbeiter, die auch mit ihren Spitzhacken und Helmen dann rum sind.
Ja.
Im Dorf sind es dann mehr die Feldarbeiter und sonst was. Und das ist einfach, da steckt wirklich richtig Detailarbeit hinter. Also jede Mission ist wirklich darauf. Da hat nicht einfach nur jemand ein Level gebaut, da hat jemand versucht, wirklich einen realistischen Ort darzustellen, auch wenn es natürlich in einem übernatürlichen Setting dann drin ist.
Ja, es wirkt total glaubhaft, finde ich. Also ich finde, also die Stadt, also man lernt da auch ein bisschen was über japanische Dörfer, finde ich, also weil die Bauten, die Architektur.
Es ist alles wirklich sehr, sehr realistisch. Also wenn man, ich meine, ich war ja auch in so kleinen Gebieten dann mal so drin und es wirkt einfach super authentisch einfach nur und das führt zu einem Problem, was ich beim ersten Teil leider habe, ist, dass es nur, egal, also wenn man die westliche Version kauft, dann ist nur englische Synchronisation dabei.
Ja.
Und aus irgendeinem Grund hatte sich Sony dazu entschieden, britische Synchronsprecher zu engagieren.
Wie bei Fatal Frame.
Was einfach,
dümmste Idee überhaupt,
was überhaupt nicht passt. Man hat eben dann diesen japanischen, weil es sind, im ersten Teil sind es wirklich nur japanische Charaktere. Und dann sind die auf einmal mit britischem Akzent da am rumstolpern und es wirkt einfach so lächerlich und es nimmt in diesen Zwischensequenzen einfach richtig von der Atmosphäre weg, die ansonsten sehr cool sind, weil man hatte sich damals für jeder Charakter hat einen eigenen Schauspieler und wenn man zum Beispiel dann Start drückt, dann sieht man immer den Schauspieler, das von Frontal und das Seitenprofil und alles und die Gesichter sind eben jetzt nicht mit Mocap gemacht worden, sondern die Leute sind gefilmt worden und es wurden Bilder, also die Bilder von den Gesichtern mit verschiedenen Bewegungen eben dann so drauf, rotoscope-mäßig. Ich weiß nicht, wie sie es genau gemacht haben. Das
ist voll geil gemacht. Also der Effekt ist super.
Und das wandelt sich dann teilweise immer so, nicht, dass sie dann so 24 Fotos gemacht haben und das wie so ein Video auf dem Gesicht abspielen lassen, ja, sondern ja. Das morpht dann immer so von einem zum nächsten Blick rüber. Und in den Zwischensequenzen kommt es teilweise auch so vor. Es wirkt, dadurch, dass die Animationen manchmal so flüssig sind, wirkt es für mich, als hätten sie diese Leute gefilmt und dann einfach nur so einen Filter drüber gelegt. Weil es wirkt teilweise wirklich, als ob du gerade die Schauspieler gerade entlang gehen siehst.
Ja, das ist
und für ein PS2-Spiel ist das abartig gut.
Ja, für ein PS2-Spiel ist es super geil. Es sind auch richtige bekannte Schauspieler in Japan gewesen, soweit ich weiß. Also wirklich so TV-Darsteller. Und dementsprechend ist die Performance im Original auch richtig gut. Also man, auch wenn man kein Japanisch versteht, kann man schon so raushören, kann man die Emotionen sehr gut raushören und so weiter. Und im zweiten Teil kann man sich dann auch wirklich aussuchen, ob man Englisch oder Japanisch hören will. Und das ist ein Riesenunterschied.
Im zweiten kann man sich auch einen Schwierigkeitsgrad aussuchen.
Ja, ja.
Man kann auch leicht wählen.
Ja, ja.
Und was ich richtig cool finde, es gibt einen harten Schwierigkeitsgrad, aber den kann man nur freischalten, wenn du auf deiner Memory-Card einen Speicher vom ersten hast.
Ja, ja.
Wo du es, ich glaube, sogar durchgespielt haben musst.
Ja, ja, den sieht man am Anfang dann nicht irgendwie. Das muss man dann, aber super geil. Jetzt überlege ich gerade, es ist auch ein sehr gruseliges Spiel. Sollen wir da eine kleine Stelle... Es gibt da eine Stelle mit einem Kind, die ich überlege, ob wir die jetzt verraten sollen, aber wahrscheinlich lieber nicht.
Nee, ich glaube nicht.
Zu geil. Wenn man es schafft, sich reinzufuchsen in den ersten Teil, ist mitunter eins der Grusel, also wirklich auch, da gibt's einen revealing Moment. Also es gibt einen Moment mit einem Kind. Alter. Ich bin vom Stuhl geflogen. Also scheiße, wir können jetzt wirklich nicht drüber reden, weil das wirklich, dann nehmen wir den Stream.
Ich würde es auch nicht reden.
Also wer will, googelt das. Besser nicht, holt euch lieber das Spiel. Das gibt's jetzt bei
PS4. Ich wollte gerade sagen, also das, was ich empfehlen kann, ist, es ist im Online-Store auf der PS4 als PS2 Classic raus. Ist eben dann auch upscaled. Sieht eben wirklich top aus. Also es ist jetzt keine HD Remaster oder sonst was, ist halt ganz normal 4:3, aber wirklich clean, dass man es gut sehen kann und dann setzt man sich am besten noch gute Kopfhörer drauf. Ich habe ja diese PlayStation Kopfhörer, diese Bluetooth-Dinger.
Der feine Herr.
Die sind, ich brauche halt irgendwas für Multiplayer, was halt gute Kopfhörer sind und gleichzeitig top mit den Dingern. Licht aus, du kackst dich so ein, weil das Spiel fängt einfach schon an, man sieht, weil ich liebe, also wenn man auf gutes Design und Schriften steht, dann ist das so ein Traum, wie die Menüs gestaltet sind, weil das benutzt einfach wirklich immer so eine schöne, klare, dicke, serifenlose Schrift und zwar dann immer einmal die Bold-Version und dann nochmal die light-dünne Version dann nebeneinander und es fängt einfach schon an, dass das Spiel startet und man sieht eben Siren und nach 2 Sekunden wechselt das Ganze zu einem VHS-Tape und es sieht aus wie ein authentisches VHS-Tape mit den ganzen ekligen Geräuschen alles mögliche dabei.
Geil. Und auch die Sirene am Anfang, die dann kommt, so, die ist schon im Menü gruselig irgendwie. Und das ganze Spiel, also es ist voller geiler Momente. Sie haben sich halt wirklich überlegt, okay, wir haben schwache Charaktere, und dann ist es nicht so, dass man sich jetzt nicht nur dass man die Shibitone nicht bekämpfen kann und so. Das ist nur ein kleines Element, sondern sie haben sich wirklich extrem schlau, und das ist schade, dass wir da nicht mehr sagen können, aber sie haben sich extrem schlaue Mechaniken überlegt, wie die auch in die Dramaturgie einfließen und die diese ganze Horrorstimmung auch nochmal extra unterstützen. Und es gibt so Plot-Momente, die sind so krass, also die sind so gut. Ich kenne auch kein Horrorspiel, das so in dieser Form gemacht hat und das vor allen Dingen auch den Mumm hatte, da auch Kinder mit einzubeziehen.
Das ist aber auch gut damit umgeht und allem.
Ja,
und,
ja, also.
Das ist auch ein Spiel, was sich auch durch diese chronologische Abfolge, es lohnt sich wirklich, finde ich, es zweimal zu spielen, dass wenn man beim Ende vom ersten Mal alles versteht, dann wirken die ganzen Szenen, wenn man sie dann noch einmal beim neuen Durchgang sieht, wirken die gleich viel besser und, also ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Ich glaube, es kostet auch nur 10 Euro im PS4 Store. Ich weiß jetzt halt nur nicht, das müsste man vielleicht nochmal gucken, ob es im deutschen Store die 60-Hertz-Fassung ist oder die 50-Hertz-Fassung. Ansonsten muss man sich einfach einen Ami-Account machen und da das mit, so mache ich das immer, ich kaufe mir immer die englischen, die amerikanischen Gutscheinkarten und lade das dann da im Store runter. Das kann man dann auch noch mit seinem deutschen Profil dann spielen. Also da braucht man keine Angst haben, aber ich habe halt lieber die 60-Hertz-Fassung.
Was man vielleicht noch sagen kann, weil wir jetzt anfangs gesagt haben, es kommt ja von demselben Designer und Autor, der auch Silent Hill gemacht hat. Inhaltlich hat das wirklich ganz so wie gar nichts mit Silent Hill zu tun. Das dürfte man, also das schon
es
mal
ist,
so
als... Es ist themen- und motivartig bezogen. Also genau. da passt es eben schon, wenn man so die Story von Silent Hill kennt und versteht, warum die Stadt so geworden ist, wie sie ist. Was das für einen Einfluss hat. So ähnliche Bezüge hat das eben auch in Siren, aber ich finde es noch interessanter umgesetzt, weil es noch diese persönliche Ebene hat. Also es gibt wirklich Charaktere, die haben einen Bezug zu diesem Ort, die haben da wirklich eine Geschichte und das erfährt man nach und nach und es fügt sich wie so ein Puzzle zusammen. Und ich habe es auch, weil normalerweise mag, finde ich diesen teilweise diesen Fluff an Notizen, den man findet, voll oft uninteressant. Mhm. Und in Zion habe ich mir in allen Teilen das immer gerne durchgelesen und ich habe auch beim ersten jetzt nochmal einen Guide benutzt, extra um dann diese ganzen Collectibles auch finden zu können, weil ich fand das super interessant, mehr über die ganzen Charaktere und die Hintergründe von der Geschichte rauszukriegen.
Man ist aber trotzdem, was ich sagen wollte, also wir meinen jetzt mit krassen Horrormomenten jetzt nicht diese, auch da ohne zu spoilern, aber wer Silent Hill gespielt hat, der weiß, das wird sehr psychologisch an vielen Stellen und geht oft auf persönliche Schicksale ein. Diese persönlichen Schicksale gibt es natürlich auch, aber es ist jetzt nicht so, dass das ganze Spiel auf diesem Revealing Silent Hill 2 Moment so hinarbeitet oder so, sowas
also, gibt's. Also es gibt, ich wollte gerade sagen, es gibt jetzt keinen großen Story-Twist oder
ist,
so.
Es ist eher so, dass die andere sehr bekannte Sachen, es ist so ein bisschen, als hätte man die Hintergrundstory von Silent Hill mal richtig konsequent und gut gemacht. In Silent Hill war sie ja immer, sind wir ehrlich, ein bisschen scheiße. Das ist auch nicht das, was dich an Silent Hill interessiert war. Silent Hill interessiert dich eigentlich eher, wie die Hauptperson, wie die Stadt das reflektiert. Das ist ja wie die Limbus-Erfahrung. Mhm. Das ist das eigentlich Gute an Silent Hill und nicht diese, das, was die Filme halt stark aufgegriffen haben, diese dumme Entstehungsgeschichte, die interessiert dich eigentlich einen Scheiß. Und bei Siren ist es aber viel diese Entstehungsgeschichte, viel die Lore, aber mal richtig geil gemacht. Also können wir auch gut vorstellen, dass der deshalb nochmal so etwas machen wollte, der Designer irgendwie, weil er sich bei Silent Hill dachte, na, ist nicht ganz das, was ich wollte. Und Siren macht es halt mal richtig geil.
Es ist ja auch so, Silent Hill war ja von Anfang an, war ja die Aufgabe und der Versuch, dass wir quasi den japanischen Horror mit amerikanischer Kultur, amerikanischen Film und sowas verknüpfen und das Ganze, deswegen haben die sich auch sehr viel Inspiration aus amerikanischen Filmen und Horrorfilmen und alles mögliche rausgezogen.
Da gibt's die Bachmann Street.
Da gibt's gibt's die Schule aus dem Kindergartenkorb.
Ja, ist wirklich so. Also wenn man will, findet man die ganzen
Referenzen. Und Siren ist mehr so dieses, wir nehmen den japanischen Horror, aber lassen ihn in der japanischen Kultur verwurzelt.
Genau.
Und das fühlt sich eben auch dementsprechend auch sehr, sehr authentisch an. Und ich finde es auch cool, dass der zweite Teil greift eben auch wieder diesen Hintergrund auf und auch dieses mit dem Siren der Sirene, aber es vermischt es auf eine komplett andere Art. Ich weiß nicht, ob man das sagen kann, weil das fängt ja eigentlich nicht in der Neuzeit an, die Geschichte, sondern in den 70ern.
Genau.
Ob man das noch als Prämisse sagen darf?
Also man kann sagen, also diese ganze Timeline, das ist vielleicht noch ganz interessant, ich überlege auch gerade, wie wir das umschreiben können, ohne da zu viel vorwegzunehmen, aber es geht über mehrere Jahrhunderte tatsächlich.
Genau.
Und das ist ziemlich geil. Also man spielt nicht unbedingt die Jahrhunderte, es sind oft dann halt auch, also in dieser
Kurzszenen Timeline einfach auch, dann genau, so Zwischensequenzen.
Genau, und das ist im zweiten Teil auch sehr ähnlich. Aber vielleicht können wir jetzt auch viel stärker über den zweiten reden. Also erster halt dicke Empfehlung, geiles Ding. Ist ein bisschen ungeschliffen halt, ne? Also das ist halt dieser Rohdiamant, das ist die Grundlage halt, was Neuartiges zu machen. Der zweite nimmt im Prinzip alles und macht das Gameplay deutlich fluffiger. Also viele, viele Kritikpunkte
wurden halt rausgenommen. Genau, das ist auch immer diese Sache, wo man dann sagen kann, ja, der Zweier ist dadurch spielerisch besser, aber auf der anderen Seite verliert er auch eben diese Härte und dieses Rohe und einfach nur vom Einser, wo ich kann absolut verstehen, wenn Leute den Einser spielen und einfach nur gefrustet sind und es das dann ablegen. Ich finde, für die 10 €, die man da bezahlt, lohnt es sich trotzdem, selbst wenn man vielleicht nur 1-2 Stunden da reinschnuppert. Aber ich würde jetzt niemals sagen, dass ich das präferieren würde, aber es ist einfach was komplett anderes.
Also
dieses hohe, harte. Ja. Und der zweite ist eben, vor allem wenn man es auf einfach spielt, kommt man eben auch wirklich gut durch und stirbt auch jetzt nicht so oft. Es ist immer noch härter als die meisten anderen Horror- und Stealth-Spiele, aber es verliert halt schon etwas, dadurch, dass ich beim Einser, ich kann mich nicht bewegen, wenn ich das Sidechicking mache. Allein das nimmt schon dem Ganzen irgendwie so was Rohes und selbst dieses, ich weiß nicht, welche Side-Objectives es gibt beim Einser, das ist eigentlich schlechtes Design, aber irgendwie, ich weiß nicht, bin ich trotzdem froh, dass es beim Einser drin ist, wenn ich zu ihm zurückkehre? Ich weiß, das ist irgendwie ganz seltsam.
Ja, es ist ganz merkwürdig. Also es sind so die Komfortfunktionen, die im ersten gefehlt haben, die machen dieses Horrorspiel aber eigentlich ein bisschen besser. Weil es halt einfach sperrig sein soll. Das ist halt einfach eine sperrige Erfahrung. Das ist komisch, weil normalerweise, also gerade aus heutiger Perspektive ist man es ja gewohnt, man kennt es so von den, zum Beispiel von den Ubisoft Open World Spielen, da wird ja alles angezeigt irgendwie. Also du machst irgendwie das hat mir auch ziemlich viele Spiele zum Beispiel dann auch sehr madig gemacht, dass ich am Anfang sofort weiß, was ich machen muss, weil überall Symbole eingeblendet sind und so. Man ist es heute gewohnt, einfach total an die Hand genommen zu werden. Und Siren, das erste Siren war das komplette Gegenteil davon. Das war so, du bist am Arsch und guck mal, dass du irgendwie aus der Scheiße rauskommst. Das war Siren 1. Und der zweite kommt den Spieler wirklich entgegen. Also viele Sachen sind ja auch, muss man ja auch zugeben, auch sinnvolle Verbesserungen. Also viel an der Steuerung gemacht und genau, so weiter. Also
der Einser ist schon, ja. man übersteuert sehr, sehr schnell.
Genau.
Beim Einser und auch die Duckgeschwindigkeit, ja. Die ist teilweise schon, also es erhöht, wie gesagt, diesen Stresslevel, aber manchmal ist es einfach, man hat das Gefühl, man läuft gerade in Zeitlupe, wenn man geduckt
genau. ist. Also der zweite ist einfacher als der erste, deswegen vom Stress und vom Druck auch nicht mehr so krass, aber trotzdem immer noch ein total hervorragendes Spiel, weil es einen komplett neuen Cast erfindet,
ja.
Der, also man hat überhaupt gar keine Wiederholung also
zum ersten. Es gibt ganz am Ende, wird ein Bezug zum Einser aufgebaut, genau. Wenn man ja. das Spiel durch hat. Aber das ganze Spiel ist ein anderer Cast und was ich halt cool finde, ist, dass ja. die auch andere, dass die halt wirklich dieses Mal Fähigkeiten haben.
Ja, also tatsächlich,
es,
ja.
Also es gibt dann Leute, die können auch die Shibitos eben steuern, so ja, ein bisschen. Ja. Und es gibt eine Charakterin, die kann durch die Shibitos in die Vergangenheit
ja.
Gucken, das weil, geil, das ist, weil das ist ja. dieses, ich weiß, das gehört eigentlich noch zur Prämisse, oder? Dass diese, ja, ja, weil ja. es gab quasi in den 76 gab es dann einen Tsunami auf dieser Insel, der auf einen Schlag eben die komplette Insel ausgelöscht hat und alle Bewohner und niemand wusste überhaupt, was passiert. Und durch ein späteres Unwetter, wo das Spiel eben spielt, werden genau diese ganzen Charaktere in der Zeit wieder eingesetzt, aber die denken eben alle, es wäre jetzt noch 76, also die haben das gar nicht mitgekriegt.
Ja.
Und über diese andere Figur kann man eben dann in die Vergangenheit gucken und so muss man dann teilweise auch Aufgaben lösen. Und es ist halt so innovativ und clever ja, ja, alles.
Ja, ja.
Ich liebe
es. Ist auch geil, dass man dadurch halt zum Beispiel Gegenstände erspähen kann oder so. Oder auch so. Ist auch gut gemacht. Also die Figur, die Shibitos so ein bisschen steuern kann, da ist immer noch so eine Widerwilligkeit drin. Es ist nicht so, dass es wie Fernsteuern ist, sondern die Shibitos merken selber, da stimmt was nicht. Aber irgendwie, das ist halt eine Person, die hat so, die ich glaube, sie ist Medium, ne?
Genau.
So war das. Und deswegen hat sie diese Fähigkeit, das zu kontrollieren. Und auch wir hatten ja im ersten Teil die eine, die blind ist. Du hast diesmal auch einen Charakter, Shu heißt der, glaube ich, ja. Das ist ein Kerl. Der kann sehr, 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 sehr schlecht sehen. Also der hat wirklich eine total verschwommene Sicht, ist nicht komplett blind, aber kann quasi seine eigene Hand vor Augen nicht sehen.
Der
hat einen blinden Hund dabei.
Das wird sogar ja. durch die Story erklärt, dass ja. er genau durch diesen Vorfall damals also da ist eben was passiert, das wollen wir jetzt nicht spoilern, aber es ist eben was passiert, was für ihn so grauenhaft war, dass er eben dadurch fast blind geworden ist. Einfach
genau.
weil er das nicht ertragen konnte, dieses Event zu sehen. Und das fand ich halt wirklich schon
genau.
krass, dass das auch spielerisch dann eben umgesetzt wird.
Also er hat keine weißen Haare bekommen, so wie man es heute in Europa so sagen würde, dass einem die Haare dann so ergrauen oder weiß werden, sondern er hat vor Schreck seine Sicht fast komplett verloren.
Also quasi so ein Schutzmechanismus schon, dass er das einfach nie wieder sehen muss.
Genau, wie so ein, also statt dass sich dann halt wie bei multiplen Persönlichkeiten eine Person dann abspaltet, hat sich bei ihm dann halt so die Sicht so blockiert, damit er dieses Grauen nicht erleben muss. Auch ein super, super krasser Moment im Spiel. Und du hast aber als Spielmechanik hast du einen blinden Hund dabei und du kannst nur durch diesen Hund richtig konkret sehen, ist das krass. Und du kannst diesem Hund sagen, zum Beispiel, dass er sich an bestimmte Kreuzungen stellen soll und du kannst dann nur so sehen, wo du entlanglaufen kannst irgendwie. Also du kannst natürlich dich dann auch in die Shibitour-Sicht wieder einhacken, so wie es im ersten Teil auch ist. Aber durch diesen Hund erlebst du es ganz, das ist ein ganz surreales Erlebnis irgendwie. Das ist halt Third Person. Du weißt aber, dass der Hund das sieht und der hechelt die ganze Zeit. Manchmal macht er auch Sachen, die du nicht willst. Deswegen guckt er manchmal halt auch irgendwie unabsichtlich irgendwie weg. Und bewegt sich auch komplett eigenständig. Und wenn du dich zum Beispiel durch so ein Haus bewegst, dann wartet der einen Augenblick. Was macht das Herrchen? Er geht die Treppe runter und dann läuft er erstmal hinterher. Und wenn du zu schnell bist, dann läufst du ihm auch einfach aus dem Blickfeld. Du musst halt auch immer ein bisschen auf deinen Hund warten. Das ist total geil.
Also es ist, manche Leute würden dann vielleicht sagen, das ist halt unnötig kompliziert oder eben das Ganze. Aber es passt eben zu diesem Horror-Setting. Es passt dazu, dass du dich zu jeder Zeit einfach nur unsicher fühlst. Also es gibt in allen drei Siren-Titeln gibt es keine einzige Sekunde, wo man sich irgendwie sicher fühlt.
Nee, man hat immer das Gefühl, total am Arsch zu sein.
Genau, und vor allem dadurch, jeder kleinste Fehler kann eben schnell zu einem Tod führen.
Mhm.
Und das ist, obwohl Teil 2 und 3, beziehungsweise 3 ist ja Remake vom 1er, die wesentlich leichter sind und angenehmer, vor allem wenn man sie eben auf leicht spielt auch, es trotzdem jetzt nicht vergleichbar ist mit aktuellen Horrorspielen, wo man ziemlich gut durchkommt.
Das stimmt. Also auch der zweite war schwer. Der zweite hat dann auch noch so ein paar andere coole Mechaniken. Also die werden nicht so oft verwendet, kommen nur zwischendurch mal vor. Also zum Beispiel, dass man mal ein Fahrzeug steuern kann und so. Man kann beim Fahrzeug dann die Hupe betätigen, um Gegner abzulenken und sowas alles. Aber viele Sachen dann auch vereinfacht. Aber da fand ich wirklich, also es ist ein bisschen weniger gruselig gewesen, aber trotzdem hatten sie einfach so coole neue Ideen. Also es gibt auch neue Gegnertypen. Es gibt diesmal so Astralwesen.
Es gibt diese Yamibito.
Genau, das waren...
Die sind eben, ich glaube, benannt nach dem Ort, in dem das Ganze spielt. Und die sind genau von so einem Astralwesen Besitz ergriffen. Also das sind die einzigen Gegner, die man wirklich töten kann, weil wenn man sie dann betäubt, dann geht eben diese Astralkraft aus ihnen raus und es gibt eben Möglichkeiten, dann diesen Geist eben zu besiegen und dann ist auch der Gegner für immer besiegt. Die Kehrseite von dem Ganzen ist, dass diese Viecher einfach nochmal unfassbar viel stärker, schneller und auch aufmerksamer sind als die Shibito. Also man hat so ein Geben und Nehmen. Also man kann sie zwar bezwingen, also komplett, aber auf der anderen Seite sind sie eben auch viel gefährlicher.
Genau, und diese Astralwesen sind auch super creepy, weil sie, das ist auch technisch geil gemacht, das ist halt einfach wie so eine schwarze Wolke im Prinzip. Man kann sie vertreiben, indem man mit einer Taschenlampe draufleuchtet oder zum Beispiel den Scheinwerfer von einem Wagen abmacht. Deswegen macht es da zum Beispiel auch Sinn, das extern einzuschalten. Und in dieser Wolke sind dann so viele Gesichter drin. Also du hast irgendwie so einen roten Fleck und am Anfang verstehst du nicht wirklich, was dieser Fleck soll. Und es gibt eine Taste, wo du auf die Ich-Perspektive schalten kannst und kannst dann zoomen. Und wenn man dann wirklich schafft, ganz nah ran zu zoomen und sich dieses Gesicht anzusehen, merkst du, es sind ganz viele überlappende Gesichter, die frameweise wechseln.
So unfassbar so creepy.
Boah, das ist so gruselig. Und sie haben auch so ein ganz merkwürdiges Geräusch, wenn sie sich so auflösen. Das ist so ein ganz merkwürdiges Schnattern irgendwie.
Das, boah, das ist einfach das
echt
ist
ekelhaft. Eklig. Und hinzu kommt, also im ersten Teil war ja alles sehr dunkel, sehr, sehr verregnet, hat man so das Gefühl, durch so einen ganz, ganz fiesen Monsun irgendwie so durchzulaufen.
Das ist ja auch immer dieses rote Wasser, rote Meer und alles, was ja auch Story-Bezüge hat, warum das da ist.
Und der zweite ist noch röter. Also du hast jetzt nochmal extra einen roten Himmel, roten Nebel irgendwie. Es gibt manchmal, wenn du so rausgehst, also oft bist du ja in geschlossenen Räumen unterwegs, aber wenn man rausgeht, kommt man manchmal in so rote Blutnebel rein. Muss man manchmal so an Krieg der Welten denken, wenn die Leute so geerntet werden, so sieht das aus.
Es ist auch, also es ist auf jeden Fall auch eins der bestaussehendsten PS2-Spiele. Also es ist ja auch am Ende rausgekommen, aber es ist wirklich, wirklich fantastisch. Und ich hoffe, dass sie den auch noch im PlayStation 4 Store einfach, dass es ein bisschen optisch noch schöner aussieht, weshalb ich aber nicht so ganz daran glaube, ist, weil eigentlich alle Spiele, die bisher erschienen sind in dem Store, sind auch zuvor zumindest in Amerika rausgekommen. Und Siren 2 ist nämlich als einziger Teil der Serie, der ist zwar in Europa, also in PAL-Gebieten, Europa und Australien erschienen, aber eben nicht in Amerika. Was das Ganze auch ein bisschen problematisch macht, weil das Ding natürlich auch dementsprechend öfter gesucht wird und der Preis, ich glaube jetzt mittlerweile, wir hatten eben nochmal geguckt, so bei 40 Euro rum.
Ja, irgendwie so, also es ist schon auf jeden Fall schon ein begehrter Titel. Komisch, dass der auch nicht raus, aber scheinbar der erste in Amerika so ein Flop, dass sie sich den zweiten dann gespart haben, ne?
Aber oder es war eben von, ich weiß, von Sony Europe mehr, dass die das Ding da haben wollten und eben Amerika gesagt hat, passt nicht. Das andere Problem ist, also es kostet zwar jetzt auch 40 Euro, man muss, es ist eins der wenigen DVD-9-Spiele, also es gibt einige PS2-Titel, die am Ende der Ära, so 2005, 2006 rausgekommen sind, die eben von der Datenmenge so groß waren, dass um Geld zu sparen, anstatt eben zwei Discs zu pressen, hat man diese dieses DVD-9-Format genommen. Das ist zum Beispiel auch jetzt God of War 2 oder Yakuza 2 benutzen das. Mhm. Bei Yakuza ist es ganz lustig, weil Yakuza 2 ist in Japan auf zwei Discs nämlich extra rausgekommen und bei uns wollte man Geld sparen, hat es eben auf einer rausgebracht. Und das Problem dabei ist, dass vor allem ältere PS2-Geräte der Laser zu schwach ist, um die Dinger noch lesen zu können.
Ach so,
und weil ich musste mir nämlich damals wirklich bei Yakuza 2, ich musste drei verschiedene PS2 Slims kaufen, bis ich eine gefunden hatte und mit der konnte ich jetzt eben auch Siren 2 dann spielen.
Das ist krass, das wusste ich gar nicht. Ja, heftig.
Genau deswegen hoffe ich eben auch, dass es im Online-Store eben rauskommt, weil also genau solche Sachen
die Leute merken, dass dieses Spiel überhaupt existiert. Also der zweite ist auch, also es ist nicht mehr so hundertprozentig so gruselig wie der erste, ist aber auch, liegt auch einfach daran, wenn man den ersten zuerst gespielt hat und den auch wirklich geschafft hat, was echt...
Das ist vor allem, wenn du das auch damals, weil ich habe es mit Guide jetzt gespielt. Also ich habe zumindest immer die ersten paar Versuche waren ohne Guide, dass ich das einfach auch für mich selber kennengelernt habe. Aber bevor ich den Level geschafft, also wirklich diesen Success-Versuch gestartet habe, habe ich zumindest immer geguckt, ob es noch ein Side-Objective gibt, damit ich das nicht nochmal wiederholen muss.
Das fühlt sich so ein bisschen an, als würde man heute halt Dark Souls oder so durchspielen. So ähnlich schwer kann man sich das vorstellen. Das war damals halt, aber damals war das Zugriff auf Internet nicht so krass, nicht so hoch und nicht so.
Ja, es gab auch nicht sofort, weil es sind halt so, da wurden dann auf GameFAQs dann ein halbes Jahr bis ein Jahr später die Guides geschrieben, auf die man jetzt halt wundert. Ich glaube, da gibt es jetzt 6 oder 7 Guides, kann man perfekt drauf zugreifen. Oder es gab halt nicht die 1000 YouTube-Guides mit Videos und alles Mögliche.
Und da waren ja auch alle so mit Resident Evil 4 zum Beispiel beschäftigt. Also viele haben dann halt die prominenten
Horrorspiele gespielt. Ja, es kam schon selbst Zeit
raus. Genau, die haben die prominenten Horrorspiele gespielt und Siren fährt dann halt einfach so ein bisschen als Sonderling raus. So. Und das sind halt so die Dinger, die einfach über die Jahre reifen. Und dann merken die Leute erst und dann kommen erst die Guides. Aber der zweite ist auch sehr gut. Also ein bisschen ausgefeilter. Da hätte ich mir halt immer diesen dritten Teil gewünscht, weil ich dachte, okay, dann hätten sie vielleicht die Waage jetzt gefunden zwischen Dramaturgie und Dingens. Achso, was noch ganz interessant ist, beim zweiten durch die Fähigkeit, man hat da auch tatsächlich mal Charaktere genommen, die sehr waffenstark sind. Und da ein Gerücht wollte ich ganz gerne mal aus der Welt schaffen. Spiele, Horrorspiele, wo man ballern kann, sind nicht automatisch ungruselig. Es kommt immer auf das Kräfteverhältnis an. Und Siren 2 ist das perfekte Beispiel. Du hast da zwei Charaktere, zwei Soldaten, die sich auch auf dieser Insel irgendwie verhaken so. Und die haben natürlich Maschinengewehre dabei und alle möglichen Waffen. Aber trotzdem fühlt man sich total unterlegen. Also man hat am Anfang zuerst so dieses ungewohnte Gefühl, so, ha, ich kann mich jetzt verteidigen, ich habe Maschinengewehr, ich kann schießen. Ja, und dann läufst du mal 2-3 Meter und dann merkst du plötzlich so, oh.
Vor allem ist es ja nicht so, erstens, man stirbt also auf normalen Schwierigkeiten, ich weiß jetzt gar nicht, wie es auf einfach ist, aber auf dem normalen Schwierigkeitsgrad ist es eben 2-3 Schüsse, ist man weg. Ja. Und man kann nicht einfach wie bei Resident Evil dann kurz ins Startmenü gehen und sich noch ein Heilkraut reinpfeifen. Das ist, wenn man einmal da einen Fehler macht, dann ist es vorbei. Und es gibt auch diese, in den ersten beiden Teilen, diese richtig guten so Stalemate-Situationen, wo man, der Gegner hat einen gesehen, man weiß, er hat eine Waffe, du hast eine Waffe, okay, jetzt schnell in den Zielmodus gehen, gucken, dass man schießt, weil meistens führt ein Treffer schon dazu, dass er zu Boden geht, aber das Zielen ist in den Spielen eben auch so ein bisschen absichtlich schwammig
und man merkt verzögert. Zwar, man merkt, dass die Soldaten zwar schneller zielen, aber auch nicht so übermenschlich schnell, wie es in Actionspielen ist, sondern man braucht auch immer erst eine, und das ist ja auch recht eingeschränkte Sicht und so weiter und so fort, und man kann dann auch, wenn man zu schnell schießt, dann schießt man wahrscheinlich auch daneben, also braucht immer einen Moment,
um das anzuhacken. Die anderen hören auch einen dann noch, und dann hat man noch mehr von den Biestern an der Backe.
Also perfektes Beispiel, also Spiele, also Horrorspiele ohne Waffen müssen, oder viel andersrum, also Horrorspiele mit Waffen müssen nicht ungruselig sein. Deswegen funktioniert auch das erste Resident Evil so gut, weil man halt total underpowered ist. Man kann sich zwar verteidigen und so, aber man muss halt noch, dann sind dann 6 Schuss Munition, wenn die weg sind.
Es gibt dem ersten, zumindest wenn man es ab, ich weiß nicht, ob es auf mittel oder hart, aber es gibt, glaube ich, ab einem bestimmten Schwierigkeitsgrad ist es beispielsweise unmöglich, jeden einzelnen Gegner im Spiel zu töten.
Ja.
Das geht nicht. Irgendwann ist die Munition aus und das Remake hat ja sogar noch diese
Crimson Heads, ne?
Crimson Heads, bei denen man sich dann wirklich, ich glaube, es ist nur möglich, ich glaube, an die 12 Zombies im gesamten Spiel zu verbrennen. Wenn man Chris spielt mit seinen Granaten noch ein bisschen mehr, aber das war's. Und da musst du halt wirklich, wirklich gucken. Deswegen, ich finde das immer seltsam, wenn Leute sagen, weil dieser ganze Horrortrend ist ja mittlerweile dazu übergegangen, dass man halt wirklich komplett wehrlos ist. Aber ich fand's. Also ich mag das auch. Ich mag auch Spiele wie Amnesia oder Outlast und
oder
so.
Oder Isolation wäre jetzt auch
ein Genau, Punkt, aber da hat man ja später, da geht's ein bisschen krass zu, wenn man den Flammenwerfer dann einfach alles umnieten kann.
Gut, stimmt, ja.
Aber ich habe das nie verstanden, warum jetzt nur diese Seite von Horror präferiert wird, weil dieses Survival-Horror-mäßige, weil auch bei Siren dann zu gucken, okay, die Gegner stehen wieder auf. Es gibt teilweise wirklich ein halbes Dutzend oder ein Dutzend Gegner auf einer Karte und ich habe nur ein Magazin und ich finde auch keine Munition mehr. Das ist das, was man zum Start des Kapitels hat, das muss reichen. Und da muss jeder Treffer sitzen. Das Nachladen mit den Waffen dauert teilweise auch ziemlich lange. Also zum Beispiel dieses große Gewehr, was man hat, da muss man sich die richtige Situation aussuchen dazu. Und das Ganze ist eben wirklich, wirklich super integriert. Aber was ich halt trotzdem sagen muss, ist, dass wenn man jetzt das alles hört und denkt, ah, das klingt schon interessant, aber ist halt schon sperrig und ich kann das auch verstehen, wenn man da keine Lust drauf hat oder nicht die Zeit, um sich da einzupflegen.
Ja.
Und da kann ich dann wirklich sagen, dass wenn man das alles interessant findet, aber das nicht so sperrig haben möchte, dann kann man sich auch einfach Siren Blood Curse für die PS3 holen. Die
perfekte Überleitung. Ja, genau, ich wollte auch gerade die ganze Zeit auf... Also es heißt in Japan New Translation, in Europa...
Was auch viel besser
dazu passt. Passt auch viel besser vom Namen.
Ich finde den Namen auch wesentlich
aber cooler. Siren Blood Curse ist ja tatsächlich dann die europäische Fassung und das ist hier in Europa erstmal nur so als Episodentitel raus.
Das war ganz seltsam. Das war eines der ersten, das war ganz zum Anfang, man merkt auch, dass es am ganz am Anfang der PS3-Zyklus ist, weil es noch Motion Controls mit dabei hatte. Also man kennt das heutzutage gar nicht mehr oder hat es teilweise vergessen und dann spielt man das wieder. Und wenn man von einem Gegner gepackt wird oder zu Boden geworfen wird, dann muss man immer noch mit dem Controller schütteln, um sich wieder loszureißen. Und das Spiel ist damals als Episoden erschienen und zwar hat das ganze Spiel 12 Kapitel, die nochmal in so einzelne Chapter unterteilt sind. Und die sind, glaube ich, damals in 4 Paketen erschienen. Jeweils immer 3 von diesen Episoden dann sind dann rausgekommen.
Mhm.
Und das ist mir damals, glaube ich, komplett an mir vorbeigegangen und ich wusste auch gar nicht so, so in der ganzen Berichterstattung kam das nie rüber, als ob das so ein Remake war. Ich dachte halt immer so, das ist ein neues Ding, ja, ganz okay, und hab's halt nie gespielt und jetzt erst wieder durch das Interesse an den ersten beiden Teilen bin ich nochmal drauf gekommen und es ist wirklich eins der interessantesten Remakes, weil es nicht einfach nur so das eins für eins macht, sondern das Ganze neu interpretiert. Also es ist zum Beispiel sehr cool, wenn man die erste Mission im Einser vergleicht, wo man, also in beiden Missionen muss man von einem Polizeiofficer fliehen. Das ist das Erste, was man macht. Und im Einser ist es einfach nur, man geht in dieses Gebäude, holt sich einen Schlüssel, setzt sich in das Polizeiauto und fährt den Typen um und flieht damit. Und im Einser ist es so, dass man erst in diese Polizeistation hinkommt und sich dann kurz so ein bisschen umgucken kann und sobald man rausgeht, kommt dieser Polizist mit dem Auto angefahren und fährt gegen einen Baum und steigt aus und er sagt auch Sachen. Also man hört ihm sofort, dass er in sein Mikro so rein und hier, wir haben hier irgendwie ein 7-10, bla bla bla, ich muss den Typen jetzt hier umbringen.
Ja.
Und dann muss man erstmal vor dem Typen fliehen.
Ja,
und dann dreht man sich um und dann ist wirklich mit dem Licht diese kleine dunkle Gang in den Berg hoch, man läuft da rein und dann hört man irgendwie die Hilfeschreie von dem anderen und dann macht man die Taschenlampe an und der liegt halt wirklich richtig zerstört am Boden und man versucht, kann ich dem irgendwie helfen? Und nein, fuck, der Typ kommt von hinten, ich muss weiterlaufen und dann kommt man an so ein Gebäude und dann versteckt man sich unten drunter und dann sieht man auch, dass vor einem die ganze Zeit auch so ein Typ lag und dann kommt der Polizist an und dieser Typ greift noch einen so und sagt ihm Hilfe und dann wird
so krass,
also das ist richtig und es wird einfach in diesem Prolog Chapter wird einem diese ganzen Mechaniken Stück für Stück auch diese mehr Stealth Mechaniken, man kann jetzt auch sich in Sachen hinter einer Tür verstecken und die dann so breachen von hinten, dass man so gedrückt hält, dass er nicht durch kann. Das ist einfach, es ist so intensiv und dieser Grieselfilter, der da eingesetzt wird. Ich habe noch nie ein Spiel gesehen.
Ja.
Ich glaube, ich kenne nur Silent Hill 3 hatte das. Das ist diese prozentual, so je nach Szene wird das mehr und weniger. Mhm. Und das Spiel macht das auch, dass man, wenn man fängt an, wenn man im Dunkeln ist, dann ist es mehr Grieselfilter. Und wenn man das Licht anmacht und in Gebäuden ist.
Also New Translation, es ist so, es ist kein Remaster, weil es halt den neuen Teil, es ist so ein bisschen vergleichbar mit Shattered Memories bei Silent Hill so ein bisschen, ne? Also ich glaube, da in die Richtung geht's. Es ist nur ein bisschen stärker auch am ersten Teil orientiert. Also bei Shattered Memories hat sich ja wirklich ganz losgelöst. Mhm. So. New Translation ist wirklich, man hat sich überlegt, okay, also wir haben jetzt diese strenge japanische Horrorgeschichte und wir wollen versuchen, das dem Westen ein bisschen schmackhafter zu machen, ohne dass die Identität von Siren drunter leidet. Und das ist so mitunter... Und das ist denen zu 200% geglückt, weil die es einfach geschafft haben. Also der Trick war, dass die Protagonisten jetzt diesmal nicht nur aus Japanern besteht, sondern dass diesmal ist da auch so ein amerikanisches Fernsehteam mit dabei, die fahren auf die Insel, um irgendwie, ich weiß nicht, eine Doku zu drehen oder
genau, sowas. Genau, genau. Du findest in diesen, deswegen sind auch da wieder diese Items, die du freischaltest in den Archives, so interessant. Da siehst du dann, gehören zu so einer paranormalen TV-Show und wollten das eben untersuchen.
Sowas wie die Grave Encounters.
Ja, ja. Und das ist zum Beispiel der quasi Hauptcharakter, der auch im ersten Teil am Ende dann quasi als wichtigste Person da gilt, ist auch im ersten Teil ein Schüler. Und jetzt bei New Translation ist es eben auch ein Schüler, aber er ist eben ein Austauschschüler aus Amerika, der gerade in Japan zur internationalen Uni geht, glaube ich.
Genau.
Und deswegen auch gebrochenes Japanisch kann. Ja, also es ja. ist, das fand ich halt, also ich fand es halt super für mich, weil ich in derselben Situation war wie er. Ja, also ich kann mich halt wirklich mit dieser Figur identifizieren, dass er da panisch hineinläuft das erste Mal und eben so erst Hilfe, so help, help und dann taskete, taskete.
Ja, genau.
Und halt wirklich mit diesem gebrochenen Japanisch versucht, sich zu verständigen. Was ich halt ganz cool fand, das hat mich überrascht, wo ich mich noch besser identifizieren kann. Der Kerl hat am selben Tag Geburtstag. Aber echt? exakt. Die Figur ist genauso alt. Ich gucke, du findest halt diesen Ausweis, da steht halt so 30. Juli 1989.
Ich war so, was? Das ist geil. Ja, witzig. Aber ich finde gerade dieses, deswegen passt der Name New Translation
viel besser,
weil es auch eigentlich genau das ist. Man hat überlegt, weil die Amerikaner sprechen noch alle Amerikanisch tatsächlich.
Das ist so cool.
Das ist total cool. Also man hat, die kommen halt wirklich, aber trotzdem spielt das ja auf dieser japanischen Insel und du hast nie den Eindruck, als hätten sie es zu stark an den Westen angepasst, sondern sie wollten einfach nur Bezugspunkte bieten. Ne?
Und deswegen fängst du ja auch mit diesen Charakteren an und dann später spielst du auch die japanischen Figuren.
Das ist so ein bisschen das Prinzip, womit sie es mit dem Film-Remakes ein bisschen verkackt haben an einigen Stellen. Aber so dieselbe Idee dahinter nur, dass sie es hier bei Siren einfach gut gemacht haben.
Ich finde das so cool, wenn auch die Charaktere später aufeinandertreffen und dann sie versuchen, sich untereinander zu verständigen. Und auch die, also es wird eben alles natürlich dann untertitelt, dass man das auch immer lesen kann. Und auch die Shibitos sind dann eben auch untertitelt. Und es wird viel mehr darauf eingesetzt, diesen Monstern eben eine Persönlichkeit zu geben. Dass man wirklich dieses, wie du es vorhin meintest, so ein Verständnis dafür hat, warum die das machen. Und man kriegt so ein Gefühl dafür, was die eben vorher waren, bevor sie in diese Monster verwandelt wurden. Und der erste Teil ist dieses New Translation macht dieses Intro so viel besser. Also wie ich das eben so ein bisschen gerade versucht habe zu erklären, die Schritte. Und man hat dann auch direkt einen Kampf gegen diesen Polizisten am Ende von dem Kapitel. Dann wurde das Kampfsystem so ein bisschen erklärt. Und man tritt ihn dann von so einer Brüstung runter und er fällt auf irgendeinen Baumstamm drauf, wird eben aufgespießt und denkt man, okay, ich kann jetzt mit der Schaufel nicht töten, alles klar, aber davon wird er ja wahrscheinlich tot sein.
Ja.
Und am Ende der Sequenz sieht man dann, wie er auf einmal angeschossen wird und das war dann der Polizist, der auf diesen Baumstamm da so raushängen hat und das ist einfach so.
Es ist halt so, also das Prinzip von Siren, das was vorher sperrig war, das haben sie in New Translation einfach super zugänglich gemacht. Sie haben einfach alles gemacht, dann sich überlegt, okay, Siren war zu kryptisch, also haben sie viele Sachen da ein bisschen glatter gebügelt, es lässt sich viel besser spielen, die Steuerung ist viel besser, die Grafik ist sowieso sensationell.
Es ist eins der immer, obwohl das so früh war,
finde ich,
ist immer noch eins der bestaussehendsten PS3-Spiele, einfach weil sie wirklich, es gibt dieses Making-of davon, was
eine halbe Stunde
ist, wo sie eben wirklich erklären, wie die mit den Filtern arbeiten und auch alles. Wenn man zum Beispiel ein Shibito in der Nähe hat, dann wird das, verfärbt sich der Bildschirm so leicht, kommen mehr Soundeffekte hinzu.
Es ist, also die Präsentation ist
Gold. Wenn man das Sidejacking benutzt, wird die Sicht schwächer, weil dieses Mal ist es nämlich, man muss nicht das Bildschirm komplett wechseln, sondern es wird quasi so 24-mäßig, kommt das von der Seite. Und das Krasse ist, die haben das so intelligent gemacht, dass wenn man stehen bleibt, um eben das zu beobachten, wird rechts das Sidejacking-Fenster größer, nimmt eben mehr Platz ein. Ja. Und sobald man sich bewegt, wird das wieder kleiner und der eigene Bildschirm wird eben größer. Und das ist so ein Vorteil, den die, glaube ich, nur machen konnten, weil es jetzt HD-Fernseher 16:9, das heißt, du hast einfach mehr Platz. Auf so einem 4:3 wäre es, glaube ich, ziemlich unmöglich gewesen, das nebeneinander haben zu können. Aber jetzt hast du quasi so ein 4:3-Fenster und dann noch den Rest daneben.
Ja. Geht auch gerade nochmal eben so auf der PlayStation, merkt man auch, dass dann da so ein bisschen die Framerate runtergeht, aber die Idee ist so gut und es ist so viel übersichtlicher und man sieht halt trotzdem immer noch seine eigene Figur, man kann die Emotionen auch immer noch perfekt ablesen, man sieht auch, das hat auch den Vorteil, dass du natürlich auch sehen kannst, wenn du angegriffen wirst und so, also man hat jetzt deutlich mehr Übersicht und komischerweise ist es aber trotzdem so hingekriegt, dass es trotzdem nochmal, also wir haben ja gerade gesagt, dass der zweite Teil komischerweise, obwohl trotz da viel weggebügelt ist, ein bisschen ungruseliger geworden ist, bei Siren, New Translations haben es irgendwie so hingekriegt, dass es trotzdem gruselig bleibt.
Ich glaube, es sind wirklich diese ganzen Effekte und Filter, die damit arbeiten, die Soundeffekte, die diesmal viel besser sind. Also da geht auch dieses Making-of eben genau drauf ein, wie sie es gemacht haben. Und auch die die haben sich fürs Mocap extra so Zirkusleute geholt, die sich eben so richtig gut verbiegen können und alles. Und wenn die einfach nur auf einen zulaufen, das ist so creepy ohne Ende.
Oh, und das Kreaturendesign ist im New Translation auch so krass. Also ohne jetzt den Kontext zu erklären, aber es gibt zum Beispiel eine Kreatur, das ist so eine Krankenschwester, die natürlich diese gut unterlaufenden Augen so hat. Das sieht sowieso das schon eklig so aus. Ne? Das ist richtig eklig. Also es ist so ein bisschen wie Lisa in Silent Hill, nur so cranked up mal 1000 irgendwie, also super eklig. Und es gibt da so eine Szene, da schiebt sie irgendwie in einem Rollstuhl so ein Fleischwesen mit Tentakeln einfach so über den Flur. Also, und das ist so ein Albtraumbild, das vergisst man einfach nicht. Das ist so abartig. Und das ganze Spiel ist voll von solchen Sachen. Es gibt da auch wieder diese Szene mit dem Kind, was man jetzt nicht verraten darf. Das ist ja auch super eklig und super geiles Ding. Also es ist nicht alles perfekt drüber gerettet. Ich finde schade, dass diese Timeline rausgefallen ist durch den Person-Content.
Es ist jetzt wirklich chronologisch aufgebaut, dass man das eben so, also es gibt natürlich hier und da noch so Brüche, wird auch meistens dann diese Sirene für eingesetzt, dass dadurch Charaktere auf einmal getrennt werden und später wieder zueinander finden, aber man hat trotzdem immer noch dieses so, okay, man sieht dann eine Zwischensequenz, wo ein neuer Charakter eingeführt wird, man wechselt dann aber wieder zu einem anderen und dann geht das später dann wieder zu der Person hin zurück. Aber ich finde es einfach, ich kenne kein Remake, was auf diese Art und Weise das Spiel neu interpretiert, weil es ist nicht wie das Resident Evil Remake, was ja sehr viel verbessert, aber sich eigentlich fast genau an die Vorlage hält.
Ja.
Und Shattered Memories, was eben eine komplette Neuinterpretation der ganzen Ereignisse ist.
Mhm.
Und das Siren New Translation Blood Curse befindet sich halt irgendwo so dazwischen.
Genau. Ja. New Translation, neue Übersetzung. Das ist eine richtige Neuinterpretation irgendwie. Also der Name passt dann das wirklich ist, perfekt.
Es sind wirklich so diese ganzen Kleinigkeiten, weil in den ersten Teilen muss man immer, man hat zwar auf X, dass man dann Sachen untersucht, aber um mit den Sachen zu interagieren, musst du halt immer Dreieck und dann geht so ein Dropdown-Menü auf und dann kann man so bestimmte Sachen machen und das muss man auch zum Beispiel, wenn man, weil teilweise kann man eben die Shibitos auch anlocken, indem man schreit und dann muss man vorher auch immer, okay, Dreieck und jetzt schaut und jetzt kann man ist das einfach auf dem Digi-Kreuz, dass man nach links und dann schaut und oben Taschenlampe an und aus. Die haben auch verschiedene Fallen noch hinzugefügt, die man auf den Boden legen kann, um die da reinzulocken. Es gibt auch viel mehr Waffen. Es gibt die Möglichkeit, dass man mehr Schaden macht, wenn man die Leute von hinten angreift. Es gibt auch verschiedene Animationen. Wenn das eingeführt wird, dann kommt man von hinten auf eine Person, haut er mit der Brechstange über und dann wird die quasi durch das Fenster vorne mit dem Kopf so durchgeschoben.
Ja. Und das sieht der Nächste dann in der nächsten Episode auch, also den Schaden. Also man hat das Prinzip ist beibehalten worden, dass die, also mit verschiedenen Charakteren gehst du auch an verschiedene Orte und die besuchen die auch in unterschiedlichen zeitlichen Abfolgen. Man sieht dann immer die Konsequenzen von den Handlungen. Das ist auch immer, das ist auf jeden Fall wieder rübergerettet worden. Und was erstaunlicherweise halt auch nicht stört, also es ist ein kleines bisschen Humor diesmal drin. Die Forbidden Siren Spiele waren eigentlich weitestgehend relativ humorlos, bis auf so ein paar kleine wenige Sprüche. Und diesmal, also es ist manchmal nicht so gut.
Ich habe auch immer das Gefühl, dass es auch wieder war, um sich dem Westen anzupassen, weil die Witze immer von den amerikanischen Charakteren kommen.
Nie also von den Japanern. Ne?
Und aus irgendeinem, ich weiß nicht, ob das dieser unterschwellige Rassismus von denen ist, aber dieser meiste Humor geht eben von dem schwarzen Kameramann aus. Man kann auch so, wie gesagt, bei diesen Archive-Sachen gibt es eine Telefonnachricht. Und er sagt dann auch, dass das spielt dann kurz bevor die nach Japan geflogen sind. Und er sagt eben auch das Land of the Sushi.
Mhm.
Und das ist dann wieder so, denken die Japaner, dass wir so über sie reden.
Ja, das ist ganz interessant. Vor allem, wenn man sich dann überlegt, dass Jahre später dann Resident Evil 5 rauskam. Ui, ui, ui. Da sagt wahrscheinlich ein bisschen mehr was drüber aus. Aber davon abgesehen, also es sind so ein paar Verbesserungen, in Anführungsstrichen, die mir dann nicht so ganz gefallen haben. Da fand ich den ernsten Ton von den Vorgängern halt deutlich besser. Aber insgesamt muss man sagen, wenn einen das Thema interessiert und man hat also ein bisschen Scheu, sich diese PS2-Originale anzugucken, dann ist New Translation auf jeden Fall ein guter Einstieg. So.
Genau, also es gibt's auch mittlerweile als Retail, in dem einfach auf Disc alle Episoden draufgepackt sind. Ich glaube, ich habe da jetzt letztens 20, 25 für gezahlt.
Ja, man kann mittlerweile auch, also das ist auch ganz gut an diesem Episodenformat, das ist so ähnlich, das ist witzig, zum ähnlichen Zeitpunkt kam ja auch Alone in the Dark raus, das eine Spiel, was ja auch so ein Episodending irgendwie hat, aber der Vorteil ist, dass man dann halt wirklich sehr jeden Abend dann irgendwie, weiß nicht, eine Stunde spielen kann. Das Spiel ist auch das kürzeste von allen dreien. Also wer, ich
glaube wirklich so, das kriegt man in ein, zwei Abenden, kriegt man
ja, das schon gut durch. Das ist ein relativ kurzes Episodenspiel, aber und ich muss sagen, also insgesamt, also so unterm Strich finde ich den zwar am schwächsten von den drei Silent-Spielen, aber immer noch hammergeil. Also das ist halt irgendwie, also vor allem wenn man es vergleicht mit allen anderen Horrorspielen, die dann rausgekommen sind, absolut einzigartig.
Also ich finde es seltsam, weil ich würde sagen, ich finde der Dreier ist das beste Spiel.
Tatsächlich, ja.
Aber wenn ich an die Serie jetzt als Ganzes denke, dann bleibt mir einfach der Einser am meisten in Erinnerung, gerade durch die Sachen, die man eigentlich als schlecht bezeichnen würde, als sperrig, wo man sich beim Spielen teilweise selber immer ein bisschen drüber ärgert, aber es macht diese Erfahrung vom Spielen her so einzigartig, vor allem wenn man jemand ist, der einfach auch mal gerne so nochmal in diese Ära der sechsten Konsolengeneration, so Xbox, Gamecube, Dreamcast, PS2, wo einfach sehr viel experimentiert und ausprobiert wurde, wo es einfach, weil heutzutage ist alles so sehr viel homogenisiert.
Sehr viel konformer also auch.
Es gibt ein großartiges Video, das kam Anfang letzten Jahres von Super Bunny Hop, was eben so irgendwie Every Game is the Same, wo er eben wirklich darauf eingeht, dass sich jedes Spiel mittlerweile gleich spielt, was ja an sich nichts Schlechtes ist, dass sich Sachen gut spielen, aber er guckt dann eben so, dass er Sachen wie Resident Evil gespielt hat und dann Metal Gear Solid 3 und auch zu anderen Sachen hin und her gesprungen ist und jedes Spiel hat die gleiche Art, eine Waffe zu benutzen, komplett anders dargestellt, kontextualisiert und eben auch spielerisch anders umgesetzt.
Ja. Also Siren zählt da wirklich zu dieser Sorte Spiel, wo man auch wirklich merkt, dass das Project Siren, so heißt das Team ja, das interne, auch wirklich eine Narrenfreiheit hat. Sie durften ja, das haben wir ja später an Gravity Rush auch bemerkt, dann halt diese Narrenfreiheit weiter ausnutzen.
Nur in eine komplett andere Richtung.
Also kein Horror, aber Gravity Rush ist ja auch das ist völlig einzigartig. Da gibt's dann nichts Vergleichbares außer den Nachfolger.
Ich wollte gerade sagen, was sich auch eine Spielmechanik nimmt, die einfach
niemand gemacht hat.
Diese Schwerelosigkeit und die einfach die Gravitation in jede Richtung zu ändern.
Ja, und das Ganze dann auch, also auch die Geschichte, super bizarr. Aber ich finde auch bei dem ersten Teil merkt man auch noch trotzdem diese Siren-Einflüsse, weil es da schon so Szenen gibt, die total surreal wirken irgendwie. Ne? Und wenn man mal so überlegt. Es gibt da auch es gibt da in schon so diese eine oder andere Szene, die jetzt ein bisschen zu viel spoilern würde, aber die schon so wirklich auch total irreal wirkt, so völlig bizarr. Und diese Momente gibt es in Gravity Rush interessanterweise auch. Die sind da nicht unbedingt Horror-Kontext so, aber schon so, dass man zum Beispiel durch Feuertunnel durchfliegt und sowas irgendwie. Also es sind schon Sachen dabei. Da merkt man schon so ein bisschen, dass die keine Angst davor hatten, den Spieler auch zu verwirren. Und aber insgesamt einfach eine super, super geile, starke Serie, die
ich bin echt gespannt, was jetzt nach Gravity Rush 2 dann kommt, ob sie nochmal was damit machen, weil ich hätte...
Forbidden Siren 4, Alter.
Ich weiß nicht, ob es Forbidden Siren unbedingt sein muss, aber einfach mal wieder so ein...
Ja.
Vielleicht nochmal eine komplett neue Interpretation des Horrors, was sie sich irgendwie jetzt ausdenken würden. Halt wieder was super Japanisches.
Ja.
Weil das fehlt mir einfach heutzutage, dass der meiste Horror halt sehr westlich angehaucht ist, was ja auch nicht... Das ist ja nichts Schlechtes. Aber mir fehlt eben dieses Japanische und das selbst Horrorspiele, die jetzt vielleicht aus Japan kommen, wie Evil Within oder so, die eben, obwohl ich das Spiel bis auf den Tod liebe, aber es ist mehr westlich angehaucht von seinem Setting und halt dieses Japanische, das fehlt einfach.
Ja, das Album kam ja auch zu einer Zeit raus, wo zum Beispiel Ring und so noch sehr, sehr berühmt und sehr bekannt waren und wo auch die amerikanischen Remakes alle kamen, also wo da gab es halt diese Version von Gore Verbinski, die im Kino kam mit Naomi Watts. Dadurch hat ja japanische Horror auch im Mainstream sehr viel, einen gewissen Beliebtheitsgrad irgendwie bekommen und mittlerweile will das ja keiner mehr sehen, weil, also japanische Horrorfilme waren eine Zeit lang auch geil, immer mit so Sachen, die wirklich neuartig waren und wir im Westen kannten das ja überhaupt gar nicht irgendwie, diese Kreaturen, also Sadako mit den langen Haaren oder so, das hast du ja so in der Form noch nie gesehen. Und es ist so, dass irgendwann hat sich das so oft wiederholt und weil es war immer gleich und hat immer so, wie es bei amerikanischen Horror dann auch ist, dass sie sich dann anfangen, irgendwann selbst zu parodieren. Ich meine, demnächst kommt ein Film raus, Sadako vs. The Grudge oder so, sowas wie Freddy vs. Jason. Ja, tatsächlich. Weil das halt mittlerweile zur Parodie geworden ist.
Ich wollte gerade sagen, das ist im Moment, dieses Frische hat sich so oft wiederholt, dass es zum eigenen Trope geworden ist.
Und also Siren ist lange davon weit davon entfernt, aber es profitiert natürlich von diesem Setting innerhalb dieses japanischen Dorfes und so. Und dadurch, dass du auch so dieses diese fremde Kultur irgendwie hast, das ist ja auch immer etwas, was, das macht ja auch Angst. Also wenn du irgendwie eine Umgebung hast, die du nicht kennst, das haben sie ja bei Resident Evil 4 auch genutzt für Amerikaner, war das total gruselig, in dieses spanische Dorf zu gehen. Und das ist bis zu einem bestimmten Punkt latent rassistisch.
Ich wollte gerade sagen, glaube, wenn man Spanisch versteht, ist es, glaube ich, wesentlich weniger gruselig, weil ich habe keine Ahnung, was die da in dem Moment dann brüllen und mich anschreien mit. Und das hat einfach so ein befremdliches Gefühl. Richtig, wenn man so einen Shibito hört, der einen irgendwas auf Japanisch dann hinterher gruselt, das hat einfach nochmal ein komplett anderes Feeling.
Komplett anderes Gefühl irgendwie so. Und ich glaube aber, dadurch, dass die Japaner ihre eigene Kultur so interpretiert haben und etwas gemacht haben, was die selbst auch unglaublich gruselig finden, so, das wirkt auf uns ja nochmal doppelt. Also, die muss man sich überlegen, da sitzt dieses japanische Team, die haben überlegt, so, okay, was finden wir gruselig, das müssen wir jetzt machen und haben halt Siren gemacht, so. Und dann kommen wir und wir kennen das null. Überhaupt nicht, haben sowas noch nie gesehen, wir kennen Schlossgespenster oder so hier in Deutschland so und finden die zum Gehen langweilig, aber wir haben noch nie diese Horroratmosphäre in einem japanischen Dorf erlebt so und für uns ist es einfach
dieses zufällig befremdliche und deswegen finde ich, funktioniert das New Translation Blood Curse eben auch so gut, weil es sich genau absichtlich in diese Situation begibt, dass amerikanische Charaktere in dieses fremde Setting reinsetzt, die eben genauso befremd mit der ganzen Sache sind. Und du hast eben noch, wie gesagt, den Hauptcharakter, also Hauptcharakter, der eben ein Austauschschüler ist, der so halb da drin ist, der sich ein bisschen auskennt und auch ein bisschen versteht, aber eben trotzdem noch dieses Befremdliche hat. Und ich finde auch, dass es das ganze Setting und alles und auch die Spielmechanik, ich habe ja jetzt die drei Spiele sehr schnell sukzessiv hintereinander durchgespielt und das hat sich einfach nicht ausgelutscht. Das ist so frisch immer noch. Also ich hätte überhaupt kein Problem, noch zwei, drei andere Titel damit jetzt direkt hinterher zu spielen.
Ja, ich frage mich, ob das halt auch andersherum funktioniert, wenn nicht. Also ob man hier irgendwie so ein Spiel machen kann, das zum Beispiel in Deutschland irgendwie spielt und wo man sagt, man hat so ein typisch deutsches Schloss. So, und wir sagen, hui, buh, das Schlussgespenst ist ja so super ungruselig. Aber vielleicht ist das ja für zum Beispiel Leute aus Asien oder für Amerikaner mega gruselig, weil es halt Schlösser da einfach nicht gibt. Also, ne, dieses typische Schloss, was wir hier im Prinzip an jeder Ecke irgendwie haben und was wir auch so als Kind schon oft besucht haben, oder wir fahren in Phantasialand und haben den ganzen Kram im Prinzip da. Es könnte ja gut sein, dass es in anderen Kulturen als unglaublich gruselig angesehen wird. Wir hatten zum Beispiel ja auch, also wenn man sich zum Beispiel Frame oder so anguckt, was ja auch grundsätzlich immer in so japanischen Häusern mit so Schiebetüren und so spielt, das wirkt auf uns dann nochmal extra fremd, weil das einfach so eine völlig neue Umgebung ist. Ne?
Meinst du, dass dann quasi ein Japaner bei einem Dark Souls noch mehr Angst hat, weil es eben so westliche...
Vielleicht finden sie es deshalb so faszinierend. Das ist der erste Grund, warum sowas überhaupt einzubauen. Überleg mal. Also ich meine... Das stimmt, Dark Souls ist so richtig westlich auch, ne? Und auch Bloodborne ist ja auch so eine Umgebung, die eigentlich mehr so, also wo viele Architekturen drin sind, die man eigentlich eher so mit Großbritannien oder vielleicht
irgendwas, dieses
viktorianische Setting, genau. Setting so, und vielleicht ist es einfach für aus einer japanischen Perspektive, wenn du das nicht jeden Tag siehst und wenn du das vielleicht ein, zwei Mal in einem Film siehst, irgendwie, den du dir irgendwie anguckst, dann ist das ja was Neues und Fremdartiges. Vielleicht ist das auch die Idee hinter Resident Evil 5 gewesen, gar nicht so dieses, ne, die kommen in so ein fremdes Land und das ist einfach alles neu für dich. Vielleicht spielt ein Afrikaner das Spiel und denkt, ja mei, so sieht's ja halt aus. Und so, genauso wie Spanien irgendwie. Also ich glaube, dass so eine fremde Umgebung macht es halt auch immer spannender, so, ne, so ein Horror-Ding.
Ich finde das aber auch, glaube ich, persönlich, also du hast dann Bloodborne und Dark Souls, sag mal, immer noch so dieses Fantasy-Setting, das heißt, man weiß, es von der realen Welt befreit.
Ja.
Aber was, wenn du jetzt quasi das, was Siren macht, nehmen würdest und du hättest jetzt irgendwie so ein abgeschottetes, quasi deutsches, bayerisches Dorf, was eben komplett verlassen ist und mit diesen urdeutschen alten Holzhütten dann oder so Bauten.
Schwarzwald.
Einfach, ja genau, einfach komplett, komplett verloren da drin.
Ja.
Fände ich persönlich, glaube ich, auch schon gruselig. Und wie das dann auf eine quasi eine Person, die in einer komplett anderen Kultur aufgewachsen ist, ob das die so wirkt, wie auf uns eben ein Siren wirkt.
Ja, zum Beispiel so Tannenbäume oder so. Also diese Nadelbäume gibt es ja zum Beispiel in bestimmten Ländern überhaupt nicht, die hier so für uns in Deutschland total typisch sind. Und stell dir mal, es gibt ja diese Bäume, die du manchmal auch von der Autobahn aus sehen kannst, die total verdorrt sind, die gibt es dann nur hier. Und das sowas hat ja dann auch eine fremdartige Wirkung. Oder zum Beispiel, also du hast ja gerade gesagt, so ein altes verlassenes Dorf, Burgen würden mir da einfallen, aber das muss ja auch, kann ja auch städtisch sein, zum Beispiel die U-Bahn-Systeme von Berlin. Es gab ja sogar mal ein Spiel, das auf Kickstarter war, das wurde leider nicht gefundet, was sollte nur in einer Berliner U-Bahn spielen, irgendwie so. Also ganz typisch mit diesen U-Bahn-Stationen, die es halt auch in Berlin gibt und so, und auch mit diesem ganzen Tunnelsystem. Und witzig ist hier, hier unter Dortmund gibt es zum Beispiel auch aus dem Weltkrieg wirklich ein ganzes Bunkersystem. Also irgendwie, das haben die im Zweiten Weltkrieg gebaut, weil sie dachten hier, sie müssen Schutzmaßnahmen für die Dortmunder auch wirklich machen. Kam aber nie zum Einsatz. Aber die ganzen Eingänge hier, also um mein Haus drumherum, da gibt es wirklich Eingänge, die sind zugesperrt, auch zugekettet, aber die führen alle zum Untergrundsystem. Krass. Das geht bis zum vom Hauptbahnhof bis hin zum Park, also schon wirklich fast einen Kilometer, ein komplexes System. Und so Urban Explorer, die haben ja auch dann so Videos auf YouTube gestellt, da kann man bestimmt auch was finden, wenn man jetzt danach sucht. Ey, das sind alles Sachen, die gibt's in anderen Ländern überhaupt gar nicht, vielleicht so in der Form. Also gerade so diese Nachweltkriegssachen sind für Japan ja total fremd. Also wogegenrum, in Japan gibt's da wiederum diese verdammte Insel, diese Militärinsel, die verlassen worden ist, habe ich jetzt den Namen vergessen, aber solche Sachen. Aber dieses Fremde irgendwie, das macht's halt gruseliger. Und ich glaube, dass deshalb sehr viele, ich glaube, das ist bei solchen Horrorspielen, und man hat ja viel bei Resident Evil 5 diskutiert, ob das okay ist, dass der, wie heißt der, Chris
Redfield,
allen schwarzen Afrikanern in die Fresse haut. Und das schwingt irgendwie so ein bisschen Rassismus halt auch mit, und ich hätte mir gewünscht, dass die vielleicht da mal einen neuen, vielleicht auch schwarzen Charakter irgendwie einführen.
Ja, ich meine, du hast ja an der Seite
besser,
aber...
Ja, aber irgendwie hat das so ein Fahnen, so ein Geschmäckle irgendwie.
Das haben sie sich erstens versaut mit dem Kostüm, was du für sie freischalten
kannst. Ja, genau. Ja.
Wo sie halt so irgendwie aufreizenden halben BH aus irgendwie Jaguar-Fell oder sowas.
Ja, total bescheuert.
Und du gehst im dritten Kapitel einfach Ureinwohner verschlagen.
So. Das hat irgendwie
schon.
Das hat nicht so wirklich funktioniert so. Aber ich glaube, dass die ursprüngliche Grundidee, damals, als sie das Konzept gemacht haben, die war so ähnlich. Sie hätten es nur irgendwie anders lösen müssen mit dem Protagonisten. Aber ich glaube, daher kommt diese Grundidee. Und ich glaube, deshalb funktionieren solche Sachen wie Siren theoretisch.
Es war ja auch, und so auch es war ja, wenn man sich diese... Ich würde da mal gerne wissen, was in der Entwicklung passiert ist, weil wenn man sich die frühen Trailer ansieht von Resi 5, dann hatte das auch was ganz anderes, weil Chris war ja am Anfang, Shiva ist ja wirklich nur hinzugekommen, weil man gesagt hat, okay, dann haben wir noch eine schwarze Person mit dabei.
Ja, es ist am Anfang sogar ganz kurzer Einschub, da gibt's ja auch diese Zwischensequenz, wo diese weiße blonde Frau, einfach so völlig sinnlos abgeschlachtet wird. Man fragt sich, wer ist die Frau? Aber sie haben das nur eingebaut, um zu zeigen, ja, es trifft jetzt nicht nur Afrikaner, sondern auch Touristen oder andere Menschen, die in Afrika leben und weiß sind.
Weil diese Originalversion, man hat immer mehr den Anschein gehabt, dass sie drauf eingeht, dass Chris wirklich einfach der Fremde ist in dieser Kultur und sich auch eben von der Kultur und auch von der Hautfarbe eben absetzt. Und ich glaube, das war auch so ein Element, was sie einfach befremdlich machen wollten. Und anscheinend haben sie dann zu stark durch diesen Backlash eben zurückgerudert und haben sich einfach nicht genug getraut, darin einzusteigen. Und ich meine, man weiß ja nicht, ob sie es dann gut gemacht hätten oder einfach peinlich. Das ist halt bei solchen Sachen immer ein schwieriges Thema. Ich meine, wenn jetzt ein westlicher Entwickler sowas wie Siren machen würde und das Ganze in Japan spielen lässt, da gibt's auch so viele Sachen, die man falsch machen könnte, die man irgendwie falsch darstellt. Also das ist, deswegen traut sich da auch so keiner wirklich.
Ja, oder wir kennen das doch auch als Deutsche. Wenn die Deutschen in irgendeinem Spiel auftauchen, sind es auch so Abziehfiguren.
Wir sind immer in Lederhose oder zumindest.
Ja.
Die neue Overwatch-Karte spielt natürlich auch wieder in Bayern.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Overwatch, wieder mal Currywurst und Brezel und so. Und man denkt so als...
Ich dachte so, ja, okay, cool, eine deutsche Karte. Das sieht auch schön deutsch aus. Aber es ist halt wieder... Es ist
du kommst Bayern. Aus dem Ruhrgebiet, hast so mit Bayern so gar nichts am Hut und denkst dir, naja, Also so richtig deutsch ist das eigentlich nicht.
Und das deswegen, ich glaube, die einzig gute Darstellung von Deutschland finde ich immer in Rennspielen, wenn wir Nürburgring haben. Das kommt mir immer alles sehr bekannt vor.
Das stimmt irgendwie. Aber ich glaube, dieser Hintergrundgedanke war halt ursprünglich bei Resident da. Deswegen bin ich zum Spiel jetzt nicht böse, aber so wie wir es umgesetzt haben, ist es nicht so richtig gelungen. Aber diese Idee, diese irgendwo fremd zu sein, das ist ja auch gar nicht falsch. Das ist ja eigentlich auch ein guter Grundgedanke, auch generell, den man in so Horrorspielen halt irgendwie auch komplett einbauen kann. Ich glaube schon, dass man, also New Translation ist halt so ein super geiles, mega positiv Beispiel, wie man das richtig gut machen kann. Trotz aller Klischees, was die Amerikaner und so betrifft, ist vielleicht nicht so hundertprozentig perfekt. Aber die haben einfach das Beste draus gemacht und ich kenne kein Horrorspiel und vor allen Dingen auch generell kein Spiel, was diesen Aspekt des kulturellen Austausches und dass bei zwei verschiedene Kulturen so komplett in so einer Extremsituation sind und sich miteinander irgendwie verständigen müssen und eigentlich kein Wort voneinander verstehen, weil, ne, das Fernsehteam hat keinen Plan, dass sie es trotzdem so gut gelöst haben und dass du nicht am Ende so diesen fahlen Beigeschmack von, wie bei Resident Evil 5 ja. zum Beispiel irgendwie hast. Das haben sie gut. Resident Evil 5, ey, also allein die Szenen, also dieser Chris ist ja wirklich eine Tonne vom Mann.
Das ist mein Oberarm ist dicker
als mein Kopf. Ja, mein Oberarm ist dicker. Ja, eben. Und wenn er diesen Hungertüchern wirklich ins Gesicht schlägt, so, dann hat das einfach auch so diesen Beigeschmack zu der Wespen schlägt der dritten Welt ins Gesicht. Das ist das, was mir als erstes einfällt. So, da fehlt nur noch irgendwie
das war auch
so ein T-Shirt, Snickers, ja, der Hunger packt oder sowas.
Das ist halt so das Problem. Das ist, die Japaner haben eben ganz anderen Bezug zu, auch zu Rassismus und allem anderen, das ja. wird da eben komplett anders betrachtet. Das war, glaube ich, nicht so beabsichtigt, aber es kam leider so rüber. Ich finde es einfach nur wirklich faszinierend, dass sie sich getraut haben,
ja.
das so zu lassen, dass die Japaner wirklich nur Japanisch sprechen und das untertitelt wird, weil die meisten versuchen halt immer entweder, lassen sie einfach dann Englisch sprechen.
Bei mir schon sehr schmiert.
Ja, auch wenn es überhaupt keinen Sinn ergibt, auch wenn sie untereinander dann sprechen. Dann sprechen sie halt trotzdem Englisch. Oder es wird irgendeine Bullshit-Ausrede gefunden, warum jetzt die ganzen Japaner eben auch auf einmal Englisch dann können.
Ja.
Weil natürlich, man hat immer Angst, oh, Leute müssen Untertitel lesen.
Und vor allem, muss man sich überlegen, stell euch mal vor, ihr seid für irgendeinen Auftrag irgendwie in Japan oder sonst wo unterwegs und versteht einfach die Sprache nicht so. Und es ist so ein bisschen wie bei Lost in Translation, diesem wunderbaren Film von Sofia Coppola. Wo du bist halt wirklich in einer Extremsituation und musst jetzt wirklich irgendwie mit Handzeichen irgendwie dich verständlich machen und die Leute verstehen
einfach nicht. Ich liebe den Film dafür, dass er sich eben genau weigert, Untertitel zu benutzen.
Genau.
Dass man sich eben in so Szenen, wo Bill Murray im Krankenhaus steht und von dem alten Japaner angesprochen wird, man soll in der Situation nichts verstehen und man soll höchstens aus dem Kontext seiner Bewegungen und seiner Art, wie er redet, soll man so ein bisschen das Gefühl bekommen, was er sagt.
Das ist großartig.
Ich liebe den Film dafür und da muss ich eben auch bei Siren, Blood Curse, New Translation eben applaudieren, dass sie sich, zwar ist es alles untertitelt, aber sich halt wirklich getraut haben, das so zu belassen und das auch für die Lokalisation nicht irgendwie abzuändern. Weil man wird eben wirklich richtig tief in diese Kultur reinversetzt und das ist dann so schade, wenn man zum ersten zurückgeht und es eben keine übersetzte Fassung gibt mit japanischer Audio und englischen Untertiteln oder deutschen Untertiteln.
Das ist echt schade, das stimmt so. Okay, abschließend können wir vielleicht noch sagen, also Riesenempfehlung für alle drei. Für alle drei. Also wer jetzt nicht so sehr unsicher ist und hat noch eine PS3, es gibt es glaube ich auch in diesem PS Now als Titel. Also manche haben ja Beta-Zugriff. Ich meine irgendwo bei uns im Discord-Chat gelesen zu haben, dass es da wohl ein Titel ist, den man spielen kann. Darüber könnte man sich das holen, aber es gibt halt, wie gesagt, auch eine Retail-Fassung und man kann sich die Download. Also bald ist ja auch wieder Halloween, bestimmt sind die da wieder im Angebot. Also ich hatte die irgendwann mal da alle 6 für 1 Euro pro Stück gesehen oder so. Die schmeißt
so nicht so aus. Es sind 12 Episoden aufgeteilt in 4 Pakete, glaube ich.
Ja,
und das erste ist dann, glaube ich, auch nochmal günstiger.
Es hat, also es ist vielleicht auch empfehlenswert, die nicht unbedingt am Stück zu spielen, weil es hat durch den Episodencharakter so leichte Wiederholungen drin, die ein bisschen doof sind.
Also es wird am Anfang auch immer, also am Ende von der Episode wird eben so, was passiert in der nächsten Episode und dann, wenn man die nächste anfängt, kommt wieder dieses, was passiert in der letzten Episode.
Ja, man kann das nicht so, also es ist ein bisschen nicht so gut gelöst, aber davon ab einfach eine dicke Empfehlung.
Gut. Schönes Spiel, aber jeden Abend so ein Kapitel vorm Einschlafen. Ja.
Vorm Einschlafen, wenn man danach überhaupt noch schlafen kann. Es gibt noch einen Film, wollte ich noch abschließend sagen, einen Kinofilm, der heißt, glaube ich, auch einfach nur Forbidden Siren oder Siren, keine Ahnung. Ich habe den Film, ehrlich gesagt, jetzt nur auf Japanisch gesehen und den damals gekauft, als der die haben zum zweiten hin sehr viel drumherum gemacht, so, also auch diesen Kinofilm rausgebracht und der kam auch nur in Japan raus, soweit ich weiß. und dort auch nur auf Japanisch. Also auf der DVD, die ich habe, sind auch keine Untertitel irgendwie drauf. Der Film ist okay. Der ist so ein bisschen auf Niveau von einer TV-Produktion, so ein bisschen. Der hat ein paar echt gute Momente. Hat sehr viel Overacting, was sehr typisch für japanisches Fernsehen auch ist, so. Aber hat auch ein paar echt gruselige Momente. Da war ich sehr überrascht. Also denen gelingt es teilweise schon echt ganz gut, diese Siren-Atmosphäre einzufangen. Aber wird dann so zum Schluss ein bisschen, das weiß ich noch, sehr melodramatisch so. Da habe ich fast damit gerechnet, dass Popmusik eingespielt wird. Kann man nicht, weil es ein Horrorfilm war. Aber es hat so Momente, wo du denkst, nicht so 100% geil. Hauptdarstellerin ist sehr süß, das weiß ich noch. Viel kann ich nicht. Also ich habe ihn vor Jahren gesehen und ich fand ihn ganz passabel. Er ist so, also bei den japanischen Horrorfilmen, ich habe damals so unglaublich viele japanische Horrorfilme gesehen. Fand die meisten auch sehr gut und den fand ich so mittelmäßig. Okay. Der war okay, den kann man gucken. Er ist auf jeden Fall besser. Also er ist näher am Quellmaterial dran als zum Beispiel die Resident Evil Filme. Also es ist schon. Also ich habe gar nichts.
Ich glaube, alles ist näher an der.
Ich habe gar nichts gegen die Resident Evil Filme. Ich wollte damit nur sagen, die haben halt, also das ist halt schon sehr davon inspiriert, erzählt aber irgendwie eine eigene Geschichte und hat jetzt nicht plötzlich so total wilde Actionsequenzen.
Also würdest du es vergleichen mit so auf dem Level von so Anime-Realfilm-Adaptionen? Weil die sind ja meistens auch eher mehr schlecht als recht, aber halten sich zumindest noch ungefähr dran.
Ja, ich würde sagen, es ist eine schwächere Fassung von Silent Hill. Viel weniger Budget, dafür aber ganz gut gedreht für die Kohle, die sie hatten. Ganz ordentlich gespielt und hat so diesen typischen japanischen TV-Flair. Also ich würde es teilweise ein bisschen mit den Kurosawa-Filmen so vergleichen, also den jungen Kurosawa, der auch so Filme wie Seance zum Beispiel gemacht hat. Und er hat ja auch nur TV-Filme gemacht, aber da sehr effektive Wege gefunden, es trotzdem spannend zu erzählen. Und der Siren bewegt sich so ein bisschen in die Richtung, aber an den Stellen, wo es dann surrealer wird und so, funktioniert der Film dann zum Beispiel nicht mehr so gut, weil sie haben aber auch auf jeden Fall wieder so eine Verstecksequenz drin mit einem Shibitor. Das ist gar nicht so schlecht gemacht.
Auch mit Sidejacking dann irgendwie
versucht? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Nein, ich glaube kein so richtiges Sidejacking. Also das ist ein Element, das konnten sie im Film, glaube ich, auch nicht so akkurat umsetzen. Aber es gibt eine Szene, wo sie wirklich an einem Shibitor vorbeikriechen müssen.
Das wäre natürlich aus heute, weil das war ja zum Teil, meine ich ja zum Zeit des zweiten Teils.
Ja,
wenn es quasi jetzt nochmal einen Film gäbe, könnten sie ja das Element aus dem aus Blood Curse die Translation benutzen, dass eben die Sachen gleichzeitig auf dem Bildschirm angezeigt werden.
Ja. Der Film ist nicht schlecht, also der war ganz passabel. Der ist bestimmt, also er ist auf jeden Fall besser als die meisten.
Wird es auch wahrscheinlich jetzt mittlerweile irgendeine Translation online
garantiert? Wahrscheinlich eine Fan Translation. Ich wette drauf, dass der Film auch irgendwo auf YouTube zu finden sein wird mit Übersetzung oder Fanübersetzung. Also die DVD hat keine Untertitel. Ich hatte aber auch nicht das Gefühl, dass wenn man die Spiele gespielt hat, versteht, man kann sich schon zusammenreimen, worum es da geht, so, weil die Grundpfeiler, die mysteriöse Frau und so ist alles da. Also, es sind nur neue Protagonisten, die Gründe, weshalb sie auf der Insel sind, das versteht man dann auch erst nach ein paar Minuten, so von dem Kontext irgendwie so. Aber es geht, es ist jetzt nicht so völlig unverständlich, so. Mhm. Und dadurch, dass die Protagonistin, die man da hat, das ist halt so eine junge Frau, die ist halt sofort sympathisch, schon so ein japanisches Trope irgendwie, so die typische junge Frau, die zurückhaltend ist und aber trotzdem sehr süß irgendwie. Das ist hier auch in dem Film, ich kann mich damit sofort identifizieren. Ich sag dann sofort, okay, die mag ich, die ist cool.
Ja, das machen die bei Filmen öfters, dass dann auch, obwohl beim Spiel ja eigentlich mehr dieser männliche Schüler mehr so der Hauptcharakter ist, ist dann im Film die Frau. Das wird öfters so gemacht. Das war auch damals bei der Adaption von Gyo.
Stimmt, das mit der Fischen, ne?
Der Anime hat auch dann, obwohl es dann die komplette Story teilweise ruiniert, weil das hatte schon einen Grund, warum das im Manga-Original ein Mann war, wurde dann eben, weil es bei Filmen einfach besser ankommt in Japan, wenn es eine weibliche Hauptdarstellerin ist, wurde das eben zu einer Frau gewechselt. Auch dieses niedliche, süße
in einer gefährlichen Situation. Man will halt auch nicht, dass ihr irgendwas passiert. Und das das funktioniert bei einem Horrorfilm aber auch einfach gut. Also wenn man da gerade wir im Westen sehen ja die ganze Zeit nur irgendwelche Kerle, die sich mit Waffengewalt oder die wenigstens versuchen, sich dagegen zu wehren und so. Und ich weiß nicht, also ich finde, also oft habe ich das Gefühl, dass durch die weiblichen Charaktere es deutlich authentischer irgendwie wirkt, so weil sie, so wie die sich verhalten, würde ich mich auch verhalten irgendwo. Ich weiß nicht, also bei Kerlen, bei amerikanischen Horrorfilmen, stimmt gar nicht, bei japanischen Horrorfilmen sind die Kerle immer so aufgeklärt. Also bei Ring kann ich mich noch daran erinnern, das ist ja der Schauspieler, der auch in Sunshine Kaneda gespielt hat, dieser richtig geile, oder auch bei Lost in der letzten Staffel gespielt, ich habe den Namen jetzt vergessen, und der war so so abgeklärt, so, ach, das mit dem Fluch ist alles totaler Quatsch und so. Und ich denke, ja, so eine Figur muss es geben, aber warum ist das nicht eine andere Frau oder so? Warum sind es immer die Kerle so? Weil ich bin dann wie die Frau. Ich bin dann auch so scheiße, der Fluch und alles ist so Dingens. Und auf der anderen Seite, man hätte da ja auch die Rollen einfach mal tauschen können. Es könnte ja auch ein Kerl sein können, der so, ne, der die Rolle der Frau da einnimmt, so scare, also, der diesen Fluch sofort glaubt und wirklich Schiss um die Kinder hat und so. Aber so ist es halt nun mal in japanischen Filmen. Und ich kann mich oft dann immer besser mit... Also es hat gar nichts mit dem Geschlecht zu tun, sondern mit dem Verhalten. Ich kann das Verhalten der weiblichen Figuren immer viel besser nachvollziehen, weil ich denke, ja, so wäre ich auch. Ich würde auch Schiss kriegen und versuchen, mich still zu verhalten und so. Das hat gar nichts mit dem Geschlecht zu tun, sondern einfach mit diesem Verhalten. Und bei Siren ist halt sehr ähnlich. Ich würde dann auch mich verstecken und dann einfach was machen. Ich würde wahrscheinlich nicht mal mich einen Meter bewegen.
Einfach nur am ersten Ort stehen bleiben und hoffen,
ja, also dasselbe. Die sind dann doch alle mutiger als ich in solchen Filmen, auch in Ring. Also ich würde nicht mal auf die Idee kommen, dann irgendwie in das Ferienhaus zu fahren und dort zu suchen. Ich würde einfach warten, bis die 7 Tage oben sind.
Und direkt runterspringen.
Ja, also mutig sind sie ja alle irgendwie, aber die, das ist halt so ein komisches Trope bei japanischen Horrorfilmen. Das ist mir, also ich habe echt viele geguckt und oft sind es ja Frauen in der Hauptrolle, weil man oft auch immer so Familiengeschichten irgendwie einbaut und aus irgendeinem Grund ist es bei den Kerlen nicht so. Ich verstehe es überhaupt nicht irgendwie. Das haben sie bei dem amerikanischen Film ein bisschen besser hingekriegt, muss ich mal sagen. Bei Ring.
Ach so, das ist ja okay.
Diese Familiengeschichte irgendwie. Hat jetzt eigentlich gar nichts mit Siren zu tun, aber das Interessante war, dieser Siren ist ja wirklich in dieser Welle und da habe ich damals so viele gesehen. Ich habe The Fawn geguckt und Red Shoes kam da irgendwie raus und da gab es noch irgendwas mit so einem Maisfeld und einer Vogelscheuche, glaube ich. Und der Fluch natürlich und Dark Water war fantastisch. Der Film damals, also der japanische und boah, da gab es so viele geile Sachen. Und das war wirklich so die Welle. Siren war dann wirklich für mich so, boah, jetzt gibt's das auch als Spiel. Das ist geil. Jetzt gibt's das auch als Game und das Spiel macht dann nochmal so ein paar Sachen komplett anders. Also und der Film erfüllt die Erwartungen daran jetzt nicht so ganz irgendwie, aber ist schon... Wir lachen, weil die Katze gerade die Spinne entdeckt hat. Und statt sie zu töten, springt sie jetzt drauf rum und quält die so lange, bis die Spinne ein Bein verliert oder so. Oder wahrscheinlich ist sie mir rüberkrabbelt. Nee, jetzt läuft sie weg. Naja, ja gut. Also dem Film, da verpasst man jetzt nicht so viel, aber wer Ultra-Fan ist... Und ich glaube, es gibt irgendwie noch einen Comic dazu und sowas. Und es gibt einen Soundtrack, glaube ich, separat zu erwerben, soweit ich weiß. Aber Merchandise ist hier nicht so groß rübergekommen, also wenn nur so streng japanisch irgendwie. Soundtrack ist übrigens auch sehr cool.
Also das Ganze, wie gesagt, hatten wir auch schon gesagt, Sounddesign, Soundtrack ist alles
ja, super geil.
Wirklich auf einem unfassbar hohen Niveau einfach nur.
Einfach so, also muss man vielleicht noch kurz beschreiben, der Soundtrack hat sehr viele Vocals und es gibt da so eine Sängerin, gerade die vor allem im zweiten Teil so einfach ins Mikro krächzt. Absichtlich. Also als Gruseleffekt. Und es gibt zum Beispiel, wenn man New Translation im PlayStation-Menü so aufruft irgendwie, da kommt ja manchmal so bei diesen Vorschaubildern
vom Spielstart Musik mit dabei, ja.
Genau, und da ist bei New Translation so ein
ja,
total schräges,
ja.
Es ist so eklig, aber es ist so gut, es passt so wunderbar zu Siren, das ist, und das ganze Spiel hat diese...
Ach, das ist auch die Melodie, die auch im Hauptmenü auch die ganze Zeit abläuft, und das ist so...
Und diese Shibito-Stimmen sind einfach super eklig. Irgendwie einfach so verzerrt und ich weiß nicht, sowas, es ist immer sehr schwierig, sowas auch zu machen, weil oft sind so, man kennt es aus anderen Spielen, oft klingt sowas dämlich oder so dämonenmäßig oder sowas irgendwie einfach doof. Ja, ne?
Ich glaube, das klingt für mich nicht so dämonenmäßig, sondern einfach so wirklich, es fühlt sich an, als ob sie wirklich so reden würden. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, okay, das ist einfach nur durch irgendeinen komischen Filter gezogen oder so, sondern einfach die reden jetzt so, die sind zu diesen Kreaturen geworden und die sprechen jetzt einfach.
Das ist sowas Organisches in den Stimmbändern, so hört sich das an. Ne? Als würde in den Stimmbändern irgendwie was noch extra dazu wachsen oder
das Ganze. Plus eben, dass sie dann auch auf Japanisch reden, das macht das Ganze einfach noch befremdlicher an alles. Großartig.
Also wir loben das Spiel jetzt gerade seit ungefähr gefühlten 2 Stunden über den Klee und es stimmt. Es ist eine fantastische Reihe. Wir müssen irgendwann auch mal zum Ende kommen.
Also trotz der ganzen, es ist keine Reihe oder keine Spiele, die perfekt sind, aber quasi alles, jeder Fehler macht es einfach trotzdem nochmal so ein bisschen besonders. Also es ist einfach so eine Reihe, wo man selbst die Fehler gerne akzeptiert, einfach weil sie die ganze Erfahrung bereichern auf eine gewisse Art.
Und ich meine, der letzte Teil ist von 2008 und es gibt einfach nichts in dieser Richtung. Es ist einfach komplett einzigartig. Das wird auch Sidejacking einzigartig, Stimmung einzigartig, Storyaufbau einzigartig, non-chronologische Erzählung einzigartig, Charakter, alles einzigartig.
Aber auch, dass die da einen Sinn hat, also nicht einfach, wir hatten eben mal darüber gesprochen, wie zum Beispiel bei Beyond Two Souls, wo es einfach irgendwie gemacht wurde.
Ja.
Und da hat es eben genau diesen Zweck, dass es dich verwirren soll. Du sollst die ganze Zeit Fragen stellen und es ist ja, man kann am Ende, ergibt alles Sinn und man kann das auch zusammen puzzeln oder ansonsten liest man sich am Ende einfach nochmal die Plot-Synopsis auf Wikipedia so durch, aber es ergibt alles wirklich Sinn, aber man ist dann am Anfang, okay, jetzt bin ich mit dem Charakter wieder zurück, aber es ist 6 Stunden später und auf einmal hat er noch eine andere Figur dabei ist die dazugekommen und
es involviert dich einfach auch viel stärker, man wird wirklich herausgefordert, man soll verdammt nochmal drüber nachdenken und die Puzzleteile zusammensetzen, das ist nicht so, dass dir die Geschichte auf dem Silbertablett serviert und selbst wenn du das Spiel komplett durchgespielt hast, denkst du am Ende, hä? Was ist jetzt eigentlich passiert? Und dann fängst du an, diese Fragen zu stellen. Und du kannst ja innerhalb von dieser Timeline auch immer diese Bezüge sehen. Da gibt's dann immer so diese Striche, die dann zu anderen Charakteren irgendwie hinführen. Und das ist einfach sagenhaft gut gemacht. Und so etwas, selbst diese Timeline habe ich noch nie gesehen. Beyond Two Souls, stimmt.
Höchstens erinnert es mich so ein bisschen an die Zero Escape Reihe. Aber wo es halt da verschiedene Timelines sind, die zusammen auf so einer Liste erscheinen. Und bei Siren ist es halt wirklich eine zusammenhängende Geschichte, die auf dieser Zeitlinie dargestellt wird. Und da fällt mir jetzt persönlich auch nichts ein, was das irgendwie so darstellt.
Nee.
Vor allem halt mit wirklich nicht einfach, okay, wir machen jetzt 2 Charaktere oder 3, sondern einfach 10 Charaktere.
Ja, und auch absichtlich und alle so großartig.
Oh. Super. Alle sofort holen, spielen, lieben.
Super geiles Ding. Wie gesagt, erster Teil, PS4, digitaler Download, ist jetzt kein HD-Remaster, sondern diese Emulator-Geschichte, ne?
Aber wer dann halt nur eine PS2 hat, ich glaube, den 1er kriegt man auch relativ günstig für 10, 15 oder so mittlerweile.
Ist aber halt auch knallhart, ne? Also wir haben es wie Tonnen jetzt nochmal, er ist knallhart. Also wenn ihr denkt, dass Dark Souls schwerer.
Also ich kenne auch kein anderes Stealth-Spiel, was irgendwie so schwer ist.
Nicht mal im Ansatz irgendwie. Also Splinter Cell verzeiht ja wirklich extrem viel. Da kann man sich ja auch durchballern, gerade bei den neueren Teilen, bei Conviction und so, schießt man sich ja quasi
selbst,
durch.
Selbst die alten waren nicht so hart.
Ja. es ist so ein bisschen Dark Project mal 5 oder so. Also von diesen, wenn es jetzt nicht Siren ist, habe ich Dark Project immer als relativ schwer empfunden im Vergleich zu anderen Stealth-Spielen. Und das ist 5-mal so schwer. Also Siren ist wirklich knallhart. Also wenn ihr denkt, ihr seid die krassesten Schleicher, ihr habt Siren nicht gespielt. Erst wenn ihr das durchgespielt habt, dann werdet ihr erstmal merken, was da eigentlich los ist. Und es verzeiht auch wirklich nichts irgendwie. Ist doch nichts wie bei Metal Gear, so blub, und dann läufst du schnell weg und kannst dich in der Kiste verstecken. Nein, dann ist man sofort kaputt.
Also es gibt noch Möglichkeiten, manchmal wegzurennen, aber sobald man einen Gegner hat, der eine Pistole besitzt, dann ist vorbei.
Dann ist wirklich Schicht im Schacht.
Außer man hat selber noch eine und kann schnell genug zielen. Das war's dann. 2 Schüsse und du bist weg. Großartig. Alle kaufen, alle spielen, alle lieben.
Genau, also wirklich, wirklich eine sehr gute, einzigartige Horrorreihe. Und ich glaube, jetzt haben wir. Mir fällt jetzt gerade nichts mehr.
Und dann direkt nochmal bei Sony so anknüpfen, hier.
Ja, ne?
Nach Gravity Rush 2 und dann nochmal ein bisschen nochmal Forbidden Side
Horror. Ich würde die Rechte von Gravity Rush an Studio Ghibli verkaufen, damit die einen geilen Film machen. Das wäre jetzt mal das Mindeste. Also wenn wir schon mit fliegenden Städten und so, das wäre natürlich. Ja, und dann graben wir mal. Nein, also nicht Siren kopieren, aber einfach dasselbe Team und sagen, hört mal zu, wir brauchen ein Spiel, was jetzt einfach die Erwartungen vom PT in die Fußstapfen vom PT treten. Und das bitte mit eurem eigenen Spin. Und dem wird bestimmt irgendwas einfallen. Und so wie ich das, also Project Siren, ich hoffe, Gravity Rush 2 wird so ein Mega-Erfolg, dass die danach noch mehr Narrenfreiheit bekommen. Ja.
Boah. Auf jeden Fall.
Boah, geil.
Noch mehr coole Sachen von denen.
Okay, dann cool. Jetzt haben wir, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie lange haben wir gesprochen?
Oh, lange.
Aber es ist eine Sonderfolge.
Wer es bis hierhin durchgehalten hat.
Ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen gespannt drauf machen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns das gerne in die Kommentare hauen. Sorry, dass wir jetzt nicht so auf so ganz krass auf inhaltliche Details eingehen, aber so, davon lebt Siren halt, dass man halt auch das Enigmatische so ein bisschen entblößt. Ich kann vielleicht noch auf den ein oder anderen Artikel verweisen. Du kannst vielleicht auch nochmal. Gibt's dann auch ein Video.
Ein Video, was zu der Zeit jetzt, glaube ich, dann
genau
dann auch dann fertig sein
sollte. Zeitpunkt dieser Ausstrahlung sollte es quasi fertig sein. So.
Genau, was das Ganze auch nochmal ein bisschen kompakter. Genau. Also, dass man es nicht nochmal 2 Stunden lang, sondern eben auch kompakter und mit Bildmaterial dazu, falls ihr euch jetzt vielleicht so ein bisschen... Wir haben das, denke ich, ganz gut beschrieben, aber wenn man das nochmal so Bildmaterial braucht, dann hilft das auch nochmal, denke ich, so ein bisschen dabei, auch die Unterschiede zwischen den 3 Spielen und allem so ein bisschen kompakter.
Genau. Ja. Also findet man auf deinem Kanal, ist natürlich im Blogpost verlinkt, hint.
Und genau. falls man es jetzt nicht auf der Seite, sondern irgendwie bei iTunes oder sonst hört, das ist der Speckobst-Kanal.
Der Speckobst, das entstanden ist durch Speckobst, ne?
Speckobst-Line, genau.
Speckobst-Line.
Weil ich es mit dem Kumpel betrunken einfach irgendwie anders nennen wollte irgendwann und dann bin ich auf Speckobst gekommen. Und als ich den Kanal gemacht habe, dachte ich, du brauchst irgendwie... irgendwas Interessantes als Namen.
Ja. Speckobst, sehr gut. Alles klar, cool. Dann vielen Dank, Björn, dass du für diesen langen Podcast zur Verfügung standst.
Immer gerne.
Vielen Dank, dass ihr so lange zugehört und das ausgehalten hat, unser langes Gelaber über Siren. Aber und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.
Schönen Tag noch.
Bis dann.
Tschüss. Bis dann, ciao.